Ich würde in jedem Fall die Tunnellösung Ost-West-Achse vorantreiben, weil es ein Zukunftsprojekt ist. Und ich glaube, wir müssen in dieser Stadt Zukunftsprojekte nur aus finanziellen Gründen nicht stoppen und aufhalten. Ich halte das für extrem wichtig.
Was wir jetzt 10, 15 bis zu 20 Jahre vielleicht in der Innenstadt verbuddeln, das muss wegen der Verkehrswende, aber auch zur Verbesserung der sozialen Situation vieler Menschen als guter öffentlicher Verkehr in der ganzen Fläche der Stadt gebaut werden in dieser Zeit.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen hier in der Kölner Wohngemeinschaft zu unseren Blind Auditions. Ich bin Basti Kampmann, politisch interessiert, aber auch Sänger der Band Casala. Und ich freue mich sehr, dass Sarah Brasak, die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers, mich eingeladen hat, mit ihr zusammen als Co-Moderator diese Reihe von Gesprächen zu moderieren. Und es geht um die Kölner OB-Wahl am 14. September. 13 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl, wollen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin der Stadt werden. Und wir würden gerne in dieser Reihe nachfragen und nachforschen, was sind das für Menschen? Was wollen sie? Und was haben Sie für Pläne mit der Stadt?
Wir dachten uns, es braucht ein bisschen Entscheidungshilfe für alle, die jetzt noch nicht wissen, wen sie eigentlich wählen möchten. Und deswegen haben wir diese Blind Auditions organisiert. Und das Prinzip ist, dass jeweils zwei OB-Kandidaten zum Duell aufeinandertreffen, die vorher nicht wissen, auf wen sie treffen. Und das Publikum weiß es eben auch nicht, wem es da an dem Abend begegnet. Und unser Anspruch war es natürlich, dass wir zwei Kandidaten vereinen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie Köln verändern wollen und die auch andere Zielgruppen ansprechen. Und ich würde sagen, heute Abend gelingt uns das ziemlich gut. Wir haben nämlich den OB-Kandidaten der Linken da und wir haben den OB-Kandidaten der CDU neben uns auf der Bühne. Und wie gering oder vielleicht ja auch überraschend groß die politischen Schnittmengen sind, das werden wir in der nächsten Stunde erfahren. Und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen Markus Greitemann von der CDU und herzlich willkommen Heiner Kokerbeck von den Linken. Bevor wir in die Politik starten, wollen wir Sie beide natürlich persönlich etwas näher kennenlernen. Und wir starten mit Ihnen, Herr Kokerbeck. Sie sind 61 Jahre alt. Bitte korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, manches im Netz soll ja manchmal auch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Wir wollen da ganz korrekt sein. Sie sind geboren und aufgewachsen in Schäbisch-Gläbisch, wie man manchmal sagt, Bergisch Gladbach. Sie arbeiten als Lehrer an einer Gesamtschule außerhalb Kölns für Geschichte und Deutsch. Wo genau war nicht zu erfahren? Ich vermute noch Bergisch Gladbach, aber vielleicht klären Sie das gleich auf. Und Sie sitzen seit 2014 im Stadtrat für die Linken in der Daueropposition und sind Vorsitzender Ihrer Fraktion. Und mittlerweile sind Sie auch nur noch Lehrer auf einer halben Stelle, weil natürlich diese ehrenamtliche Ratsarbeit auch Ihren Tribut fordert. Was würden eigentlich Ihre Schüler über Sie sagen?
Na, ich glaube, das ist so unterschiedlich wie in der Gesellschaft auch, nehme ich mal an. Also als Lehrer hört man natürlich vorwiegend, wenn, dann mal positive Kommentare. Allerdings, ich erzähle das nicht von mir aus. Ich werbe ja nicht für mich. Und deshalb, so oft werde ich darauf nicht angesprochen.
Aber waren Sie ein guter Schüler selber? Hatten Sie ein Hassfach?
Ja, man braucht ja, um Lehrer zu werden, ein Abitur. Und da muss man schon was für tun in der Schule. Und dann muss man auch das Studium ableisten, so gesehen. Ne? Ein Hassfach. Ja, ich hatte mich in der Oberstufe verwählt und hatte Mathe-Leistungskurs. Und das habe ich noch gerade so geschafft.
Das geht ja auch nicht anders. Das ist immer verwählen, wenn man Mathe-Leistungskurs nimmt, oder? Ich weiß nicht. Aber Ihre Hobbys sind Literatur und historische Bücher und Sie spielen Gitarre. Und Bob Dylan ist auch, da sind Sie intensiver Fan. Ist das soweit richtig recherchiert?
Ja, von Haus aus höre ich alle Musik, die so viele Jugendliche in den späten 70er Jahren hörten. Von Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones und natürlich Bob Dylan, ja.
Jetzt darf der Basti das natürlich nicht fragen, aber wie sieht's mit kölscher Musik aus?
Oh, der Südstadt-Dylan, Wolfgang Niedecken, von dem habe ich eine ganze Menge Platte mit seiner Band und auch noch ein paar andere Kölsch-Rock-Bands.
Okay, Sie schmettern aber auch im Karneval dann die kölschen Hits mit der Session oder ist das eher nicht so Ihr Ding?
Ja, ich glaube, in meinem Alter ist das recht üblich, dass man doch die Black Fös von vorne bis hinten kennt. Ne?
was man in Köln von vorne bis hinten kennt, ist meistens die Aufstellung des ersten FC Köln. Fußball ist hier so ein großes Thema. Gibt es aber bei Ihnen eine Sportart, die Sie interessiert, wo Sie Fan sind, was Sie verfolgen?
Also ich habe in meiner Kiste aus meiner Schulzeit noch ein Einklebealbum der Meisterschaft 77-78, als der erste FC Köln Pokalsieger und Meister wurde.
Das danach kam auch nicht mehr viel, leider.
Und ja, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe mich später anderen Interessen zugewendet. Ich habe in meiner Jugend im Verein auch Tischtennis gespielt.
Ich wollte Ihnen jetzt nicht die Schuld an den fehlenden Titel des ersten FC Köln zuschreiben. Sie wohnen aber mit Ihrer Frau und zwei Katzen in Deutz. Stimmt das? Und was sind die Vorzüge der Schelsig gegenüber der anderen Seite? Ich kann das sagen, ich bin ja auch ein Chelsea-Kind, deshalb ich weiß natürlich um die Vorzüge, aber vielleicht könnten Sie das nochmal den Zuhörern darlegen.
Also es geht ja immer um Viertel in Köln. Ne? Die Viertel sind sehr unterschiedlich und in Deutz, auch in dem Haus, in dem ich lebe, leben einige Menschen schon sehr lange in Deutz. Richtige Deutzerinnen und Deutzer, und das finde ich eigentlich ganz nett.
Sie möchten Oberbürgermeister werden. So steht es auch auf den Plakaten. Wenn Sie realistisch sind, wissen Sie ja natürlich, dass Sie vor allem hier sind, um die Themen Ihrer Partei nach vorne zu tragen, weil die Linke in Köln vermutlich eher keinen Oberbürgermeister stellen werden, oder?
Eine Außenseiterchance ist auch eine Chance.
Die Linke könnte aber natürlich nach dem Köln-Check 11% der Stimmen auf sich vereinen. Der Köln-Check muss ich vielleicht mal kurz erklären. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Die Zahlen können sich natürlich ändern. Aber es war eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts. Und da kamen die Linken eben auf diese Prozentzahl. Jetzt nicht Sie als OB, sondern die Partei. Warum, möglichst konkret, braucht es eine starke linke Fraktion im Stadtrat? Was sind Ihre drei Kernanliegen?
Also meine Schwerpunkte sind deutlich bei Wohnen in jeder Form bis zu Wohnungslosigkeit, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Radwege und Bildung, Kitas und Schulen. Ich möchte eine Stadt, die aktiver als bisher für die Bürgerinnen und Bürger da ist, die, sagen wir mal, als öffentliches Angebot da solider und resoluter ist.
Dann komme ich jetzt mal resolut zum weiteren Gast. Erstmal nochmal schönen guten Abend, Herr Greitemann. Danke, dass Sie da sind. Chronistenpflicht. Auch da bitte, wenn irgendwas nicht stimmt, sofort dazwischen gehen. Vor allen Dingen beim Alter natürlich. Sie sind 64 Jahre alt.
65.
Sehen Sie schon, fängt's an. Aber geboren im Sauerland. Und Architektur studiert. 2010 nach Köln gegangen. 8 Jahre lang Gebäudemanagement der Universität geleitet. Und dann seit 2018 Beigeordneter der Stadt Köln für Planen und Bauen. Wir Nicht-Politikerinnen und Politiker sagen, würden Baudezernent zu Ihnen sagen. Das ist korrekt soweit. Und aber bevor Sie nach Köln gekommen sind, waren Sie noch in der Bau- und Immobilien, also bevor Sie das gemacht haben, in der Bau- und Immobilienwirtschaft tätig. Jetzt fangen wir aber mal erstmal an, als Sauerländer nach Köln zu kommen, das ist doch maximaler Kulturschock, oder? Was muss man da, also was ist das, was einen erstmal, wenn man aus dem Sauerland nach Köln kommt, was einen da so ein bisschen mitnimmt oder überfordert? Oder man denkt, was ist denn hier los?
Als erstes ist mir wichtig, ich komme aus dem kurkölnischen Sauerland, das ist wichtig. Als zweites habe ich in Berlin und Dortmund studiert, also so ein bisschen Großstadterfahrung habe ich schon. Ich habe dann auch 15 Jahre in dem Unternehmen auch weltweit gearbeitet, unter anderem in Boston und in Reno. Das heißt also, Großstadt ist mir schon bekannt. Und ich bin 2015 nach Köln gezogen, 2010 habe ich angefangen zu arbeiten hier, der Liebe wegen, ausschließlich der Liebe wegen meiner Frau, damalige Lebensgefährtin, jetzt Frau. Und dann habe ich mich auch in die Stadt sukzessive verliebt. Und der erste Kulturschock, sage ich ganz ehrlich, war, wie wir in die Südstadt gezogen sind. Das war, wir sind am 10.11. da hingezogen. Es war. Meine Frau hat den ganzen Umzug gemacht, weil ich hatte da dem Tag, ich war im Sauerland, richtig.
Aber wussten Sie, was das für ein Tag danach ist? Oder
ja, das wusste ich, weil im Südsauerland feiert man ja auch Karneval. 11.11. war dann Riesentuvavu in der Südstadt. Wir haben an der Bottmühle gelebt. Und am 12.11. kam der Kulturschock, wie ich morgens aus der Tür rauskam, um Brötchen zu kaufen. Da habe ich gedacht, jo, jetzt bist du angekommen. Jetzt weißt du, was Köln ausmacht.
Ja, Sie sind aber sehr sportlich neben dem Interesse auch jetzt an Köln. Sie waren Skileistungssportler, das viel, viel. Was genau haben Sie da gemacht?
Ich habe 10 Jahre Skirennlauf gemacht, meistens geradeaus. Also
ich wollte gerade sagen, im Sauerland sind die Berge jetzt nicht viel höher als der Tour de l'Eau in Köln. Also,
nee, das war dann eher in den Alpen auch. Ich war da im deutschen Kader, besser im westdeutschen Kader und dann auch im deutschen Kader, allerdings nicht A, sondern ganz weit hinten. Und dann durfte ich in den Alpen jede Menge Abfahrtsläufe fahren und Speed-Disziplin war mir sehr lieb.
Wir haben noch ein dunkles Geheimnis aus dem Sportuniversum festgestellt. Sie sind seit 1965 schon Fußballfan von Schalke 04. Wie gehen Sie als künftiger oder als Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Köln mit diesem Problem um?
Ich finde das überhaupt kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Geschichte darf ich ein bisschen auswalzen. 65 hat mich mein Vater zum ersten Mal in die Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen mitgenommen, auf die Mauer gesetzt und dann sitzt das im Kopf. Das ist nicht wegzudenken und das ist, glaube ich, in Köln genau das Gleiche. Wenn er mich ins Müngersdorfer Stadion zum ersten Mal mitgenommen hat, das hat er mich nämlich ins zweite Stadion, war nämlich im Müngersdorfer Stadion. Da hat mich dummerweise eine Wespe in den Nacken gestochen. Da war ich 6 Jahre alt, also vielleicht liegt das daran, hat nicht eine schwarz-gelbe Wespe mich in den Nacken gesprochen im Müngersdorfer Stadion. Ja, was passiert da?
Ja, das lag aber daran, dass sie schwarz-gelb war, die Wespe.
Wahrscheinlich. Der hat festgestellt, der war schon mal in Gelsenkirchen in der Glückaufgabe gefahren. Nein, aber ich bin seit 7 Jahren auch Mitglied des 1. FC Köln. Das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, bin aufgenommen worden von Toni Schumacher. Meine Frau hat mir dann im zweiten Anlauf gesagt, ein drittes Mal kannst du nicht ablehnen, jetzt tritt mal schön ein, denn sie ist seit Jahren schon Fan und Mitglied. Also von da gesehen, ich bin Fan eines Vereins, der Tradition hat und das ist in Köln ja genau das Gleiche.
Das war eine richtige Politikerantwort, Entschuldigung.
Dann mache ich es anders, dann mache ich es nie unpolitisch, ganz unpolitisch. Ich gehe genauso gerne beim FC ins Stadion, dafür bin ich alt genug wie hier auf Schalke. Also von da gesehen, Hauptsache ich sehe guten Fußball.
Alles gut, Sie mussten nicht das Steigerlied singen. Das ist gut.
Wir haben schon eine Gemeinsamkeit gefunden zwischen Ihnen beiden. Sie leben ja auch mit Ihrer Frau zusammen und auch einer Katze wenigstens. Und
nein, zwei.
Zwei. Aber eine davon ist Ihnen zugelaufen.
Nein, beide.
Beide. Ja, da haben wir falsch recherchiert. Ich habe gelesen, Kater ist Scheidungskind, seine Besitzerin hatte nach der Trennung keinen Platz für den Kater und Sie haben aufgenommen. Asyl gewährt. Boah, für
wissen
immer.
Sie das alles? Ist unglaublich. Ja. Nein, es sind zwei. Es war am Anfang einer und der zweite ist dann dazugekommen. Floki und Ragnar heißen die beiden.
Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos, heißt es ja bei Loriot. Wie hat sich das Leben mit Katzen verändert?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie was mit Katzen am Hut und auch da ist meine Frau sehr hartnäckig gewesen mit mir und hat gesagt, pass mal auf, die beiden Tierchen gehen ins Tierheim, wenn wir die nicht aufnehmen, sag ich, ja komm, probieren was. Dann sollte eine Katzenklappe kommen, da habe ich mich auch noch standhaft gegen gewehrt. Es gibt noch keine Katzenklappe, ich stehe also morgens um 5:30 auf und lasse die beiden Kater dann rein, wenn sie unterwegs waren. Weil wir heute Abend nach Hause kommen, die holen einen wirklich sehr, sehr, sehr runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat einen ganz anderen Blick und die beiden Tiere sind einfach traumhaft, Punkt.
Einen anderen Blick bekäme man auch, wenn man Oberbürgermeister wird. Das ist ja ein Job, der ist, ich weiß gar nicht, wie beneidenswert der ist in dieser Stadt. Man muss, glaube ich, schon das sehr wollen und das wird auch das Privatleben natürlich beeinflussen. Das ist ein harter Job. Privatleben wird wahrscheinlich nicht mehr, also wird auf jeden Fall weniger werden. Warum wollen Sie sich den Job antun?
Das habe ich mich auch gefragt, wie ich im Dezember gefragt worden bin, weil ich hätte ja theoretisch auch nächstes Jahr mit 66 in Pension gehen können. Aber ich habe mein ganzes Leben schon, das ist kein Politikersprech, das ist wirklich so gestaltet. Ich habe als Architekt gestaltet, als Städtebauer gestaltet. Ich habe auch als Trainer gearbeitet, nebenberuflich nach meiner Karriere als Leistungssportler. Habe ich Menschen führen dürfen können. Habe ich gelernt, das zu machen. Ich durfte Menschen auch dann formen. Und das im Endeffekt, diese Stadt zu formen, diese Stadt zu gestalten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist großartig. Wie ich Baudezernent geworden bin, habe ich mich zum einen riesig gefreut und zum anderen war ich wachsbleich, wie mir gesagt worden ist, Sie sind ausgewählt, weil man muss da sehr demütig dran gehen in dieser Stadt, weil diese Stadt hat immense Aufgaben, aber die hat auch so viel Potenzial, deswegen, ich möchte ganz einfach diese Stadt in den nächsten Jahren durch meine Fähigkeiten, durch meine Entscheidungsfähigkeiten auch nach vorne bringen, dass sie lebenswert und liebenswert bleibt und noch besser wird an der Stelle.
Sie sind ja eingesprungen, muss man sagen. Es gab ja ursprünglich auch mal einen anderen CDU-OB-Kandidaten, der dann wieder zurückziehen musste. Über die Umstände wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Aber dann hat die Partei Sie eben Ende 2024 offiziell nominiert. Kratzt Sie das nicht so doch ein bisschen, dass Sie Kandidat zweiter Wahl sind in diesem Wahlkampf?
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also diesen Prozess, den habe ich von außen beobachten können. Ich habe bis Ende 2024, war übrigens nominiert worden, bin ich Anfang im Januar 25. Entschuldigung, die Recherche.
Nein, auf jeden Fall offiziell nominiert worden, genau, das Wichtige.
Ja, genau. Ich kann das ruhig sagen, 6. Januar war diese Auswahlkommission und kurz danach wurde ich angerufen, die wollen gerne dich aufstellen. Nee, mich kratzt das überhaupt nicht, weil das war eine breite Mehrheit in der CDU und das hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben und das hat mich auf der einen Seite sehr stolz gemacht, auf der anderen Seite wieder sehr demütig, weil ich weiß, wenn ich in Anführungszeichen nicht so performe, wie ich performen sollte, kann das auch Auswirkungen wieder auf die CDU haben. Und wenn ich in Anführungszeichen, wenn ich Oberbürgermeister sein sollte und da nicht vernünftig performe, entscheide, hat das Riesenauswirkungen auf die Stadt. Und wir haben gerade schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, Riesenauswirkungen auf die Demokratie. Denn das ist mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich mache das. Ich habe die Erfahrung, ich habe auch das Wissen, viele Dinge voranzutreiben und mein größter Antrieb ist, dass wir unsere Demokratie stabilisieren und die Angriffe von rechts mit aller Vehemenz abwehren. Ich glaube, da sind wir beiden uns auch sehr, sehr einig.
Wir haben Herrn Kuckerbeck ja eben schon gefragt, was sind denn Ihre drei politischen Kernanliegen, mit denen man Sie nachts um 3 Uhr wecken könnte?
Meine Kernanliegen sind zum einen Überbegriff, die Stadt besser machen, aber das war jetzt Politiker sprechen immer raus. Also Sicherheit und Ordnung.
Ist trotzdem Nummer eins, oder?
Nein. Nummer eins ist Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt herstellen. Das heißt also, dass die Menschen sicher von A nach B kommen können, sicher sich über die Plätze bewegen können und vor allen Dingen die Plätze wieder erfahren dürfen. Drogenkriminalität bekämpfen, auch die Kriminellen, das heißt die organisierten Bettler aus dem Raum verdrängen und den Menschen, die es notwendig haben, die in prekären Lebenssituationen sind, denen wirklich Hilfe zu geben. Das ist das Erste, was mir ganz oben steht. Das Zweite ist, bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnungsbau in dieser Stadt voranzubringen. Das heißt, dass wir endlich ins Bauen kommen. Es gibt genügend Baugenehmigungen, die da auf der Halde liegen. Es gibt genügend auch Bebauungspläne, die auf der Halde liegen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist Mobilität, dass die KVB-Minute wirklich eine KVB-Minute ist. Der erste Schritt, den wir schaffen müssen in den ersten 2-3 Jahren, ist, dass wir verbindliche Ankunftszeiten und verbindliche Abfahrtszeiten haben, um den ÖPNV zu stärken. Dann können wir nämlich über die anderen Schritte nachdenken, über Zurückdrängen des Autos. Und dann können wir auch weiter in den Radwegebau investieren.
Wir würden, bevor wir dann gleich in die heiße politische Phase einsteigen, ein bisschen erst noch über die Stadt sprechen und ein paar kurze Fragen und vielleicht auch mit der Bitte um kurze Antworten. Wir würden gerne mit Ihnen anfangen. Wofür muss man Köln unbedingt lieben?
Herr Kuckerbeck.
Ich kenne viele Musik, die in Köln von Kölnerinnen und Kölnern gemacht wird, Kölschrock beispielsweise, und für die Musik in Köln.
Wie würden Sie den Kölner Karneval einem Außerirdischen erklären, Herr Greitemann?
Zusammenhalt, Miteinander, Lebensgefühl, Freude am Leben.
Herr Kuckerbeck, Ihr Kommentar zur Lage am Brüsseler Platz in ein oder zwei Sätzen?
Das ist eine Dilemmasituation, weil es gibt zwei sehr gut nachvollziehbare Motive von beiden Seiten. Die einen möchten leben dort und sie haben auch ein Recht auf Nachtruhe. Und die anderen möchten aber lebensfroh sein und sich treffen mit anderen.
Herr Greitemann, Henriette Reker tritt ab. Sie wollen sie ja beerben. Ihr Fazit oder Ihre Kurzbilanz zu 10 Jahren Henriette Reker? Auch in 2 bis 3 Sätzen.
Werden Sie von mir nicht bekommen. Sie können mich nach meiner Bilanz fragen, weil es gibt mehrere Eigenschaften, die ich habe, aber eine ist ganz besonders. Ich bin loyal. Loyal der jetzigen Chefin und ich bin auch verbindlich und ehrlich dabei und von da gesehen möchte ich da jetzt nicht drauf antworten. Sie können mich gerne nach meiner Bilanz fragen.
Dann frage ich Sie doch mal, Herr Kuckerbeck, Ihre Bilanz zu 10 Jahren Schwarz-Grün im Kölner Rat.
Also mir hat in 10 Jahren im Rat und davon dann seit 2015 Frau Reker schon zugesagt, dass sie Köln bundesweit in Fragen der Aufnahme von Menschen in Not Köln liberal positioniert hat. Ja, das rechne ich ihr gut an. Beim Problem Wohnen, das sehe ich sehr kritisch. Das Problem wurde weitgehend dem Markt überlassen. Das ist ein Riesenfehler.
Das Problem ist natürlich, das kann man im Wahlkampf normalerweise nicht so thematisieren auf den Wahlplakaten, aber die Haushaltssituation der Stadt Köln ist dramatisch. Es gibt ein riesiges Haushaltsloch, also hunderte Millionen, und alle OB-Kandidaten müssten eigentlich natürlich auch ehrlich sagen, was können wir uns künftig eigentlich nicht mehr leisten in dieser Stadt und nicht, was wollen wir alles haben. Deswegen mal die Frage an Sie, Herr Greitemann, 3 Dinge, die wir uns in Köln in den nächsten Jahren nicht mehr leisten können.
Ich möchte jetzt nicht alle Fragen nicht beantworten, aber ich würde ganz gerne das insbesondere mit meinen Beigeordneten, wenn ich Oberbürgermeisterin, besprechen, was wir uns nicht leisten können. Ich kann aber eins konkret sagen, wir werden genau hingucken müssen, was wir uns an Kulturbauten noch leisten können, wenn die fertiggestellt worden sind, die fertiggestellt worden sind bis 28, 29. Das Zweite, was wir uns in jedem Fall leisten müssen, ist Bildung. Das will ich mal vorne ranstellen. Schulbau und auch alle Investitionen, nicht nur Investitionen, auch solche laufenden Kosten in den Schulbau und nicht nur in den Schulbau, sondern in die Bildung müssen weiter fließen. Das ist der zweite Punkt, den ich in jedem Fall nicht kürzen würde. Das ist wichtig. Und der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, ist, im Ehrenamt werden wir auch sehr stark unsere Unterstützung in dieser Stadt weiter hochhalten müssen. Denn das Ehrenamt ist definitiv, ob das Karneval, ob das Sozialwesen ist, ob das Sport ist, in dem Bereich werden wir viel tun müssen, denn das ist der Kitt der Gesellschaft.
Ich versuche es nochmal, ich weiß, das ist schwierig in so einer Runde natürlich, aber trotzdem versuche ich es bei Ihnen nochmal, Herr Kockerbeck, weil wir hoffen ja alle, dass wir einfach auch mal ehrlich serviert bekommen, was wir machen müssen. Was würden Sie denn sagen? Was können wir uns nicht mehr leisten oder was sollten wir uns nicht mehr leisten? Wo müssen wir einfach sparen, um die wichtigen Dinge zu finanzieren?
Also ich habe das schon vorher gesagt, auch im Rat, wir können uns nicht einen milliardenschweren Tunnel unter der Innenstadt für die Stadtbahn leisten, 2 Kilometer. Wir brauchen 100 Kilometer oberirdisches Stadtbahnnetz stattdessen, um viele Stadtteile anzuschließen. Was wir uns nicht leisten können, wären weitere Prestigeprojekte. Allerdings diskutieren wir ja seit einiger Zeit über die Liste der Großbauprojekte. Meine Fraktion hat sich schon immer um die Großbauprojekte gekümmert, hat also nachgefragt, wie ist der Entwicklungsstand, wie ist der Kostenstand und so weiter. Weitere Projekte verbieten sich von selbst, sofern sie nicht der breiten Masse der Kölner Bevölkerung zugutekommen, sondern vielleicht so Leuchttürme sein sollen, die bundesweit wirken. Also das Projekt Historische Mitte beispielsweise. Ich bin selbst Historiker und fachlich ist das schon toll. Das tut mir leid. Aber wir waren dafür, das Stadtmuseum in seinem Gebäude zu sanieren, gut, und das Römisch-Germanische auch. Wir haben das von Anfang an abgelehnt. Also solche Projekte verbieten sich.
Replik darauf, und da kommt der Unterschied schon sehr deutlich raus, auch wenn der Applaus gerade gekommen ist. Ich würde in jedem Fall die Tunnellösung Ost-West-Achse vorantreiben, wenn es zu 80% von Bund und Land ausfinanziert wird. Das steht ja noch aus, die Entscheidung, weil es ein Zukunftsprojekt ist. Und ich glaube, wir müssen in dieser Stadt Zukunftsprojekte nur aus finanziellen Gründen nicht stoppen und aufhalten. Ich halte das für extrem wichtig. Und natürlich, diese Liste der Großbauprojekte, da sind einige Kulturprojekte drauf, Prestigeprojekte, die so nicht funktionieren werden. Da werden wir andere Lösungen finden müssen. Aber die Frage war ja konkret auf die laufenden Kosten. Das heißt, der Investitionshaushalt wirkt sich ja erst später aus, zwar auch belastend durch Abschreibung, aber auf die laufenden Kosten, dort jetzt schon zu sagen, dort und dort streichen wir, halte ich für nicht seriös. Da muss man wirklich einen Kassensturz machen, muss man drunter gucken. Nur eins nochmal, Bildung ist ganz oben bei mir, Schulen sind ganz oben und Ehrenamt ist ganz oben.
Herr Greitemann, es geht bei dem Tunnelprojekt ja nicht allein, es geht nicht darum, Geld zu sparen, sondern das Geld, 1 Milliarde und mehr, und auf wie viel die Stadt Köln hinterher sitzen bleibt an Kosten, das wissen wir ja nicht. Das ist immer ungewiss. die Nord-Süd-U-Bahn hat der Stadt 1,1 Milliarden letztlich gekostet, ja, sondern das Geld anderweitig zu nutzen, was wir jetzt 10, 15 bis zu 20 Jahre vielleicht in der Innenstadt verbuddeln, das muss wegen der Verkehrswende, aber auch zur Verbesserung der sozialen Situation vieler Menschen als guter öffentlicher Verkehr in der ganzen Fläche der Stadt gebaut werden in dieser Zeit. Und auch das technische Personal der Stadt wird sich in lange Jahre mit dem Tunnel nur beschäftigen können. Das wird gebraucht für den Ausbau in der Fläche. Darum geht's, nicht um Geld zu sparen.
Ich freue mich.
Sehr verständlich, sehr gut ausgeführt. ÖPNV, das heißt, wir müssen den ÖPNV zukunftsfähig machen. Dafür brauchen wir den ersten Schritt der Ost-West-Achse. In die Zukunft gerichtet werden wir den noch weiterführen müssen. Und wir das eine tun und andere nicht lassen. Auch das ist möglich. Und bezüglich des technischen Personals gibt es auch eine klare Vorstellung meinerseits. Das unterscheiden wir uns auch sehr stark, das weiß ich. Wie beim Schulbau würde ich da tatsächlich eher mit privaten Unternehmen das sehr intensiv vorantreiben und so wenig wie möglich eigenes technisches Personal da reinstecken, wenn es überhaupt notwendig ist, maximal im Controlling.
Ist schon eine heiße Diskussion, die hier startet. Da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Kategorie.
Genau, also wir wollen das natürlich noch ein bisschen anheizen, die Debatte nicht, weil wir Kontroversen toll finden, sondern weil es in diesem Podcast wirklich darum gehen soll, auch die Unterschiede herauszuarbeiten und es soll vor allen Dingen nicht zu kuschelig werden, deswegen die Kategorie heißer Stuhl. Zunächst mal geht es darum, dass Sie gegenseitig dazu Stellung nehmen, wo Sie mit dem jeweils anderen Kandidaten bzw. jeweils der anderen Partei überkreuzt liegen, weil wir sind hier im Duell. Wenn wir jetzt vielleicht mal die Ost-West-Achse Osten vornehmen, die wir schon angepiekst haben und über die wir definitiv nachher auch noch weiter ausführlich sprechen werden. Herr Kokerberg, drei Gründe, warum man Herrn Greitemann und die CDU in Köln nicht wählen sollte.
Also, wir haben eine angespannte soziale Situation. Dass Menschen im Straßenraum leben, ist zutiefst traurig für so eines der reichsten Länder der Erde. Und wegen des sozialen Klimas möchte ich nicht, dass diese Menschen repressiv vertrieben werden, sondern sie sollen durch Angebote, diese Menschen, ich habe mit Obdachlosen gearbeitet, habe mich da engagiert, die wollen alle raus da und die brauchen Angebote, die haben sie nicht. Das zweite wären die Felder Wohnen. Ich bin der Überzeugung, aus der Wohnungskrise und aus der Baukrise kommen wir nur raus, wenn die Stadt Köln, wenn die Kommune selbst Wohnungen baut, wieder in größerer Zahl. Und drittens, wir brauchen im Schulbereich Schulen, die sozial integrieren, die auch inklusiv sind, wo Kinder aus allen Milieus und Gruppen der Gesellschaft sich mischen, damit unsere Gesellschaft auch nicht auseinanderfällt. Und dafür eignen sich am besten Gesamtschulen, die vertragen Reformen, wie vieles in unserem Schulwesen, aber eine Schule für alle, so wie es sie im Grundschulbereich gibt, auch im weiterführenden Bereich, das ist dringend stärker nötig, auch in Köln. Und das ist auch möglich in der Kommune.
Auch über diese Themen oder fast alle dieser Themen werden wir nachher noch ausführlich sprechen. Deswegen, Herr Greitemann, bitte keine Erwiderung darauf, sondern tatsächlich Ihrerseits drei Gründe, warum man Herrn Kokerbeck und die Linken in Köln nicht wählen sollte.
Erstens, Ordnung kriegen wir in diese Stadt nur rein, wenn wir beides machen, Repression und Prävention. Das habe ich mir in Zürich angeguckt. Ich denke, da kann man jede Menge ableiten. Das heißt, wir werden definitiv auch repressiv arbeiten müssen, damit die Menschen die Prävention auch annehmen, das heißt also die Hilfe annehmen. Das eine geht ohne das andere nicht, umgekehrt darf es auch nicht sein. Wir dürfen nicht nur repressiv vorgehen, sonst verlagern wir nämlich die Themen in die anderen Stadtteile hinein. Das will ich in keinem Fall. Zweitens, wir haben in der Wohnungswirtschaft gute Unternehmen in dieser Stadt. Nur 20% der Projekte der entwicklungsfähigen Flächen gehören der Stadt. Das ist im Grunde genommen nicht das, was uns nach vorne bringt, wenn wir dort in den Bereich reingehen, dass die Stadt selber baut. Das kann sie nämlich nur auf eigenem Grundstück. Und ich bin ein vehementer Verfechter von dem Eigentum, also Eigentum verpflichtet, aber Eigentum, man hat auch Eigentumsrechte und da würde ich in keinem Fall dran greifen. Denn wir haben genügend Genossenschaften, wir haben genügend Bestandshalter in dieser Stadt, wir haben genügend Baugenehmigungen aktuell aufgestellt, die im Prinzip bauen können. Und da sind wir gänzlich unterschiedlicher Meinung. Ich brauche keine Wohnung, neue Wohnungsbaugesellschaft an der Stelle, um da weiter voranzukommen. Und der dritte Punkt, bezüglich Schulen, bin ich nach wie vor der Auffassung, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, indem wir private Unternehmen reingeholt haben, sehr schnell ins Bauen reingekommen sind. Und da sind wir gar nicht weit auseinander. Ich baue Gesamtschulen, oder ich befürworte Gesamtschulen absolut, insbesondere wenn es Clusterschulen sind. Da bin ich vielleicht nicht ganz auf der Linie der CDU, muss ich auch nicht immer sein, ist ja eine große Volkspartei. Also von da gesehen, die drei Bereiche, gibt es klare Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten.
Dann wollen wir Ihnen beiden noch ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen und vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Greisemann. Jetzt ist es so, also Ihre Wahlplakate sind ja neue Politik für Köln oder Aufbruch auch gerne. Jetzt ist es so, dass Ihre Partei seit 10 Jahren mitregiert, Sie sind selber auch mit in der Spitze der Stadtverwaltung. Wie würden Sie Zweiflerinnen und Zweiflern dann erklären, dass da Sie trotzdem für Aufbruch stehen, also diese Diskrepanz, die man ja durchaus sehen kann?
Zum einen möchte ich ganz deutlich sagen, dass wir in dieser Stadt das Bekenntnis zur wachsenden Stadt, wir müssen uns zur wachsenden Stadt bekennen, so rum. Das halte ich für essentiell. Nur dann können wir wirklich unsere Entscheidungen richtig treffen. Und das meine ich mit Aufbruch und neue Politik. Wir können nicht allen alles recht machen. Wenn ich Wohnen haben möchte, werde ich an einer oder anderen Stelle auch Flächen versiegeln müssen. Das wird so kommen. Wenn ich Wohnen haben möchte und hier verdichte in der Innenstadt, wird bei manchen Bereichen nachbarschaftliches Interessen berührt werden. Also ich muss ganz klar sagen, ich will in dieser Stadt Wohnen vorantreiben. Das heißt für mich auch klare Entscheidungen pro Wohnen und eventuell gegen andere Ressorts. Und das meine ich mit Aufbruch und neuer Politik. Ich würde zum Beispiel die Wohnungsbauleitstelle zum Oberbürgermeister holen und der Oberbürgermeister kann durchgreifen, damit die Entscheidungen bezüglich Wohnen schneller gefällt werden.
Ich mache jetzt solche Formate selten, schaue mir sie nur an und wenn ich diese Antwort gehört hätte, hätte ich gesagt, ja, na klar, das ist wieder eine auswendig gelernte Antwort, die aber die Frage überhaupt nicht beantwortet, gar nicht despektierlich, weil ich habe ja nicht gefragt, was Sie gerade gesagt haben, ist das, was Sie unter Aufbruch verstehen. Meine Frage zielt aber ja darin ab, dass, was Sie Zweiflerinnen und Zweifler entgegen würden, die sagen, ja, aber Sie waren ja selber seit 10 Jahren Teil der Spitze der Stadtregierung und in der Partei, die seit 10 Jahren im Prinzip die Geschicke der Stadt lenkt und sagen jetzt Aufbruch. Und was Sie damit meinen, haben Sie, das beantwortet ja meine Frage gar nicht.
Kann ich Ihnen ganz, ganz ehrlich beantworten. Es sind in der Vergangenheit zu viele Kompromisse gegangen worden. Ich hätte als Baudezernent, nehme jetzt ein Beispiel, gerne diese Kostensenkungsprogramm, was jetzt in den Rat reinkommt, schon vor einem Jahr einbringen wollen, damit wir die Kosten in dieser durch die Standardsenkung im Bereich des Bauens, dass wir die Kosten senken können, damit die Wohnungswirtschaft wieder ins Bauen kommt. Das heißt, wir sind in der Vergangenheit viel zu viele Kompromisse gegangen und nicht klar genug sind wir vorgegangen und haben nicht klar genug entschieden, was wir wollen.
Aber vielleicht stimmt, wenn ich Sie unterbreche, weil Sie sagen dann, wir sind die nicht gegangen. Aber ich meine, Sie möchten ja Oberbürgermeister werden und sagen, Sie hätten den Antrag gerne früher eingereicht. Vielleicht also einfach nur kurz ein Schlaglicht drauf. Warum ging das denn nicht? Warum haben Sie das nicht machen können? Weil Sie sagen dann jetzt wieder wir. Also es geht ja, was hat Sie denn daran gehindert als Baudezernent? Oder es wird an gewissen Strukturen gelegen haben oder eben auch am Willen, keine Ahnung, aber Sie sind da direkt aufs Wir wieder umgeschwenkt und Sie wollen ja Oberbürgermeister
werden. Dann bleibe ich beim Ich. Ja. Als Baudezernent sind Sie einer von 9 plus Oberbürgermeisterin. So, da müssen Sie im Prinzip bereits im Verwaltungsvorstand Konsens finden. Das ist die Herausforderung. Als Oberbürgermeister können Sie entscheiden, können Sie Prioritäten setzen. Und das würde ich tun. Aber Sie haben ja auch danach gefragt, was in den letzten Jahren die CDU falsch gemacht hat. Weil sie war ja immer in der Regierung drin. Ich bin ja nicht in der Regierung, ich habe ja kein Stimmrecht gehabt. Das muss man auch mal deutlich machen. Aber dadurch, dass im Prinzip zu viele Kompromisse gegangen sind und zu viele klare Entscheidungen gefällt worden sind, sind an der einen oder anderen Stelle, unter anderem beim Wohnen, die Dinge nicht schnell genug vorangekommen.
Kein Amt für Anfänger steht auf Ihrem Wahlplakat und das spielt ja natürlich dezidiert auch darauf an, dass Sie im Gegensatz zu wirklich allen anderen OB-Kandidaten in der Stadt schon Verantwortung tragen. Wir haben schon gesagt, seit 2018 Baudezernent und deswegen ist es natürlich auch so, dass man jetzt in diesem Podcast sozusagen den anderen, die noch nicht im Amt sind, wenig vorwerfen kann, aber jemandem, der schon Verantwortung getragen hat, natürlich ein bisschen daran messen muss, was er denn erreicht hat. Gerade im Bereich Bauen ist ja der öffentliche Eindruck, funktioniert in Köln wenig bis nichts. Warum sollen die Kölner glauben, dass ausgerechnet sie jetzt Tempo machen können?
Das ist eine wunderbare Frage, dann kann ich das mal klarstellen. Bauen und planen bedeutet alles, was über der Erde ist. Das bedeutet nicht Verkehr, bedeutet nicht Brücken, bedeutet nicht Tunnel. Das schon mal abgegrenzt. Wenn Sie das darauf reduzieren, haben Sie den Schulbau und den Kulturbau. Den Wohnungsbau kann ich nur indirekt beeinflussen als Baudezernent, weil ich ja nur Planrecht schaffen kann und Baugenehmigungen erteilen kann. Da hatte ich ja vorhin schon was zugesagt. Im Schulbau investieren wir dieses Jahr alleine 550 Millionen in Schulen, gemeinsam mit der Politik natürlich, die ja das entschieden hat, aber wir haben es vorangetrieben, wir haben die Systeme entwickelt. Das ist absolut überragend in der gesamten Bundesrepublik. Inzwischen kommen andere Städte nach Köln und gucken sich an, wie wir Schulen bauen, wie schnell wir Schulen bauen, wie schnell wir investieren und wie wir die Schulen auch sanieren. Wir haben da aber noch jede Menge vor der Brust und das werden wir auch weitermachen. Das ist eindeutig. Kulturbau, kann ich ein Beispiel geben. Die Oper habe ich vor einem Jahr übernommen. Wir haben dort das Projektmanagement komplett gedreht. Wir haben neue Methodiken eingeführt. Wir sind jetzt bei 96% Fertigstellungsgrad. Und wir werden die Oper baulich in diesem Jahr fertigstellen und ich prognostiziere, dass sie nächstes Jahr dann eröffnet werden kann. Das ist der eine Punkt. Kulturbauten wird ja auch immer mit mir verbunden, ist auch richtig so, die Verantwortung habe ich. Wie ich gestartet bin, haben alle Kulturbauten gestockt. Inzwischen werden RGM, Römisch-Germanische Museum, Waldorf-Richard-Museum, die MIKWA, werden im 28, 29 fertiggestellt. Wenn Sie auf die Baukosten abheben, das wird mir ja auch vorgeworfen, dass alles viel zu teuer ist. Ich habe die Projekte übernommen, wo es Kostenschätzungen gab. Da habe ich zum Beispiel historische Mitte, bin ich einig, das wäre ein schönes Projekt gewesen, ist gestorben. Da habe ich damals schon gesagt, wie ich angefangen habe, diese historische Mitte ist für unter 200 Millionen nicht zu kriegen. Sie hätte 210 Millionen gekostet. Das ist der Punkt. Ich arbeite im Grunde genommen mich ab an den Prognosen von vor 15, 20 Jahren. Und dann bitte eins berücksichtigen. Wir haben 3,5 Jahre Krise, vielleicht sogar 4 Jahre Krise, Krisenmanagement gehabt, wo es eine Baukostensteigerung von fast 50% gegeben hat. Wenn man das runterrechnet, ist die Bilanz vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wohnungswirtschaft oder warum Wohnungsbau nicht schnell vorangekommen ist, kann ich Ihnen genau sagen. Zum einen, ich sage ganz deutlich, kreide ich mir das selber an, dass ich nicht hart genug ganz bestimmte Dinge öffentlich angesprochen habe. Da bin ich aber, da kommt wieder Loyalität ins Spiel, sage ich ganz deutlich. Aber es sind 5 Dezernate notwendig, um Wohnungsbau voranzutreiben. Und das ist etwas, was ich als Oberbürgermeister sofort ändern würde. Und indem ich das Wohnungsbauleitstelle als Stab in das Oberbürgermeisterbüro hole und auch die Dezernate einkürzen würde.
Am Ende verantwortet natürlich jeder Dezernent dann seinen Bereich. Wenn wir mal über die Schulen sprechen. Sie heben das als Erfolg hervor und in der Tat ist es ja so, dass viele Schulen gebaut worden sind. Sie haben das Stichwort öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP, genannt. Also das heißt, man beauftragt externe Auftragnehmer, die bauen diese Schulen sehr, sehr schnell. Die haben aber auch einen sehr hohen Preis. Das ist jedenfalls die Kritik, die es daran gibt. Das belastet natürlich die Stadtkasse, ergo unser aller Steuergeld. Und nicht nur beim Bau, sondern danach wird ja auch noch zu sehr hohen Kosten vermietet an die Stadt. Und diese Kosten belasten natürlich auch. Das heißt, man ist zwar auf der einen Seite schnell, was man braucht, aber ist es eben sehr, sehr teuer. Und viele sagen auch zu teuer. Was sagen Sie dazu?
Als erstes Mal, wie ich angefangen habe, gab es ein maximales Defizit im Gesamtschulbereich und im gymnasialen Bereich, aber auch im Grundschulbereich. Das haben wir aufgelöst. Die Schulplätze sind da. Die Schulplätze sind da. In 28, 29 in dem Schuljahr sind wir komplett ausgestattet. Und das war das oberste Ziel. Ganz deutlich.
Egal zu welchem Preis?
Nee, jetzt geht's weiter. Geht weiter. Wir haben nicht nur die PPP-Projekte, sondern wir haben ja auch Generalunternehmerverfahren, wir haben Totalunternehmerverfahren und wir haben Investorenverfahren. Das sind die Verfahren, die Sie meinen mit den PPPs. Wir haben im Moment eine Durchschnittsmiete in dem Bereich von 26, 27 Euro pro Quadratmeter in der Schule. Durchschnittsmiete. Es gibt welche dabei, die liegen bei 30 Euro pro Quadratmeter. Es gibt aber welche, die liegen bei 22 Euro pro Quadratmeter. Wir haben garantierte Preise. Wenn Sie selber als Kommune bauen und Sie kriegen das ja bei den anderen Bauten mit, was Sie dann auch wieder vorwerfen, mit Recht, und dort irgendeine Firma insolvent geht oder eine in Verzug geht, haben Sie sofort Kostensteigerungen über das öffentliche Vergaberecht. Ich kann Ihnen versichern, dass die Schulen, die wir so bauen, mit den privaten Partnern als Geo- und Theo-Verfahren, mit Sicherheit nicht teurer werden, wie wenn die Stadt es selber baut, bei den ganzen Risiken, die da auftauchen. Das ist eindeutig. Aber 26 Euro pro Quadratmeter Durchschnittskosten für eine Schule halte ich für angemessen für unsere Kinder, ganz deutlich.
Vertiefen wir nachher vielleicht noch mit Herrn Kockerbeck, ob er auch der gleichen Meinung ist. Aber wir bleiben noch bei Ihnen und dem heißen Stuhl, Herr Greitemann.
Wenn Köln für eine Sache auch berüchtigt ist, dann für langsame Verwaltung. Also Beispiel, es gibt ja so eine Quizfrage, was dauert länger, KVB-Tunnel zu bauen oder einen einfachen Bauantrag zu bekommen? Was würden Sie denn ändern? Wie würden Sie da rangehen? Wie würden Sie da in irgendeiner Art und Weise Tempo reinbringen? Und woran liegt es überhaupt?
Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, es liegt daran, dass es viel zu viele Dezernate gibt, viel zu viele Verantwortlichkeiten, die von A nach B geschoben werden. Im Baugenehmigungsverfahren sind wir jetzt digital unterwegs, das heißt, Sie können den Bauantrag nur noch digital einreichen. Es gibt genügend andere digitale Verfahren, die inzwischen eingeleitet sind. Zum Beispiel, ich habe letztens noch mitbekommen, dass mir jemand am Stand gesagt hat, er findet das ganz toll, dass er seinen seinen Personalausweis innerhalb von 4 Tagen bekommen hat, digital angemeldet. Das Erste, was ich machen würde, ich würde im Prinzip alle Prozesse, die in der Stadtverwaltung sich ablaufen, analysieren lassen, das ist in großen Teilen schon passiert, und digitalisieren lassen, damit wir auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nämlich alle, ich sage mal jetzt ganz bewusst alle, mit Sicherheit keine Lust darauf haben, eine schlechte Leistung abzuliefern, sondern ganz einfach auch Erfolg haben wollen, damit die bessere Rahmenbedingungen kriegen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde Dezernate einkürzen, das heißt von 9 runter mindestens 2 rausnehmen, in die Zukunft gerichtet. Das können Sie ja nicht sofort machen, die Beigeordneten sind ja gewählt. Und ich würde komplett auf Prozessorientierung und nicht mehr auf und Projektorientierung umstellen und nicht mehr auf die Liniensystematik. Das heißt, dass es immer wieder über den Vorgesetzten laufen muss. Da müssen wir intensiv dran arbeiten. Dafür haben wir beim Baugenehmigungsverfahren digitalisiert. Dafür haben wir beim Schulbau die Prozesse so aufgesetzt, wie wir sie aufgesetzt haben, damit wir da schneller werden.
Bevor wir zu Herrn Kockerbeck dann auch rübergehen, hätte ich aber tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, das klingt ja wirklich so, wie beschleunigen wir aber was. Aber ich frage mich, und ich weiß, natürlich können Sie persönlich das auch alles nicht selber machen. Trotzdem frage ich mich, bringt man sowas nicht mal ein, wenn man eine Idee hat, in die Partei, das erzählen erstmal? Also ich meine, warum kommt man jetzt, wir haben 2025 und dann redet man über Digitalisierung, das ist so ein bisschen late to the party irgendwie. Und ich frage mich, warum das nicht irgendwie in Art und Weise, es muss doch selbstverständlich sein, dass sowas vor 5, vor 10 Jahren in irgendeiner Art und Weise eine Priorität bekommen hat. Und ich werfe natürlich nicht Ihnen persönlich das jetzt irgendwie vor, aber Sie sind nun mal aus der Partei, die da mit an den Hebeln saß. Und ich frage mich, wie läuft das denn ab? Sagt denn da niemand jemandem, also irgendwie sind wir da vielleicht so Faxgeräte und so, ich weiß es jetzt nicht, ob das noch so eine gute Idee ist. Können wir vielleicht mal. Gibt es da keine Vorschlüsse? Wird das nicht diskutiert? Irgendwo muss doch der Stau sein oder die Unbeweglichkeit.
Nein, ganz eindeutig, es gibt auch keine Faxgeräte mehr, das ist auch klar. Es gibt auch Digitalisierungsprozesse.
Moment, Sie wollen sagen, bei der Stadt Köln gibt es keine Faxgeräte mehr?
Bei mir auch.
Da brauche ich mir den Faktencheck, da würde ich dagegen.
In meinem Dezernat zumindest nicht.
Ja, ja. Das glaube ich nicht.
Also ganz deutlich, in meinem Dezernat bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine Faxgeräte mehr gibt. Ich will das nicht ausschließen, dass es irgendwo noch Faxgeräte gibt. Das möchte ich nicht ausschließen. Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Sie haben ja vollkommen recht, dass das 2018 bin ich gekommen. Ich habe gestaunt, was nicht digitalisiert ist. Ich habe wirklich gestaunt. Ich hatte schon gedacht, bei der Universität wären wir etwas zurück. Das ist eindeutig. Da ist unheimlich viel zu tun. Wir haben definitiv eine große Aufgabe, und das ist auch ein Punkt, den ich als Oberbürgermeister massiv vorantreiben würde, mit Entscheidungswucht, sage ich ganz deutlich, damit wir dieses Beispiel Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens, wie wir das da gemacht haben, mit Prozessen analysieren, Ist-Soll-Prozesse, all die ganzen Dinge, dass wir die ausrollen auf die gesamte Verwaltung. Wir haben einige gute Beispiele, die laufen schon, das muss man ganz deutlich sagen. Ich glaube, wir haben einen Digitalisierungsgrad von, ich sag mal, 40-50%, da ist noch eine Menge zu tun, eindeutig. Und von da gesehen, ich stehe mich da auch nicht aus der Verantwortung raus. Die Verantwortung habe ich in meinem Dezernat gehabt. Die Verantwortung habe ich auch gehabt, es zu den Kollegen rüberzugeben, das ist eindeutig. Und ich werde es als Oberbürgermeister die Best Practice-Beispiele nehmen und sie dann ausrollen.
Die Verwaltung würde auch Sie mit Sicherheit viel Arbeit kosten, da in irgendeiner Art und Weise was voranzutreiben. Was würden Sie denn anbieten, um die Verwaltung nach vorne zu bringen, Herr Kockerbeck?
Also es hat ja schon jetzt lange Jahre eine Verwaltungsreform gegeben. Und als Ratsmitglied ist mir nicht so richtig klar geworden, worum es da eigentlich geht. Davon habe ich nicht viel gemerkt. Die Verwaltung ist natürlich nach wie vor äußerst reformbedürftig. Und da muss man sicherlich da ansetzen. Der Herr Greitemann hat es schon erwähnt, dass es sehr viele Zuständigkeiten beispielsweise gibt und die abgearbeitet werden müssen. Und das hält viele Vorgänge auf. Und überhaupt ist die Verwaltung ungeheuer versäult. Das ist also so ein zentrales Problem wie das Problem Wohnen, dass das im OB-Büro angesiedelt werden soll. Also ich halte das für logisch, das, was Herr Greitemann davor hat. Man hat allerdings, es gibt mehrere große Probleme in der Stadt, die alle eine solche, ich würde sie Taskforce nennen, beim OB-Büro vertragen würden. Und das zeigt schon, dass da grundlegender Bedarf ist bei Verwaltung, und man muss da wahrscheinlich einmal grundlegend, nicht nur in Köln, eine Diskussion haben, denn wir haben als Fraktion schon vor 10 Jahren einmal hier und da an Unis, bei Gewerkschaften gefragt, habt ihr andere Vorstellungen, wie eine öffentliche Verwaltung funktionieren könnte, wie die moderner gestaltet werden kann? Und die gibt es nicht wirklich, diese Konzepte. Das ist ganz traurig. Ich denke tatsächlich, die öffentliche Verwaltung muss stark reformiert werden. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Ich sehe sehr oft in den Fachausschüssen, in denen ich sitze, ich frage nach, sehe ich, dass es auch hakt, weil einfach die Verwaltung in vielen Bereichen unterbesetzt ist. Ganz klar, da passiert nichts. Und bestimmte Probleme zu lösen, erfordert mehr Stellen dann in einer Verwaltungsdienststelle. Und diese Stellen, die wiederum, wenn man die beantragt, stoßen wir im Rat auf das Problem, dafür ist kein Geld da. Und wir müssen jetzt tatsächlich auch sagen, in welcher Situation reden wir hier. Die Bertelsmann Stiftung hat vor kurzem jetzt in den vergangenen Tagen eine Studie veröffentlicht. Sie sagt, wir brauchen in Deutschland eine Staatsreform. Die Kommunen haben 25 Milliarden Euro Schulden insgesamt. Wir wissen, wie die Haushaltslage in Köln ist. Wir haben die schwerste Haushaltskrise seit der Gründung der Bundesrepublik. Und es gibt keinen wirklichen Gedanken darüber, wie die Kommunen da aus eigener Kraft rauskommen können. Und sie können es auch nicht. Sie werden sich nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das erforderte eine Einsparungskur, gegenüber denen die Einsparungen der vergangenen Jahrzehnte ein Kinderspiel waren sozusagen. Denn wir müssen sehen, was wir heute sehen. Die Brücken am Rhein sind alle marode, die müssen gemacht werden. Wir wissen alle, Schulgebäude sind marode. Gut, ich beende das dann. Wir erleben also jetzt die Folgen, und Herr Greitemann hatte zum Beispiel als Baudezernent, als er antrat, damit zu kämpfen, beispielsweise mit dieser Baukrise. Das war die Folge von Einsparungen langer Jahre zuvor. Und die müssen jetzt aufgearbeitet werden. Jetzt haben wir noch diese Haushaltskrise. Und ich bin der Meinung, das kann so nicht weitergehen. Und die Stadt Köln muss mit anderen Kommunen in der Bundesrepublik darauf hinweisen, die Kommunen sind unterfinanziert.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Wie Wir bleiben noch bei Ihnen, Herr Greitemann, und auch bei Gebäuden. Wir haben ja über Schulen gesprochen und über Kulturbauten. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel die Gewächshäuser im Botanischen Garten. Die sind immer noch nicht eröffnet und da gibt es diverse Gründe, technische Mängel, fehlende Lüftungsklappen, Wasserverlust. Ich kann das hier gar nicht alles aufzählen. Also die Mängelliste ist lang. Kostensteigerung von 11 auf ungefähr 19 Millionen. Jetzt, das ist die Gebäudewirtschaft, das ist Ihr Verantwortungsbereich. Und vielleicht nochmal am konkreten Beispiel, warum läuft das nicht?
Das Gebäude, das Gewächshaus, das Schaugewächshaus ist baulich auf der Grundlage, wie es bestellt worden ist, fertiggestellt. Es ist fertig. Die Wasserverluste, soweit ich das aus dem, jetzt bin ich seit 6 Wochen, 8 Wochen bin ich raus. Die letzte Information war, dass die Wasserverluste kein Problem sind. Das ist nach wie vor noch das Problem in der Wüste, dass das Klima nicht sauber da reguliert werden kann. Dafür müssen noch Nacharbeiten gemacht werden. Da müssen nochmal Lüftungsanlagen aufgerüstet werden. Das ist ein Zusammenspiel zwischen den Botanikern und der Gebäudewirtschaft. Das, was bestellt worden ist, ist eingebaut worden, ist abgenommen worden. Es sind kleinere Mängel, wie es in jedem Wohnhaus auch ist, wo die Fußleiste da und dort nicht sitzt. Und das wird im Moment nachgearbeitet und nachgerüstet. Das ist der Grund. Und die 11
sollte aber ja schon lange eröffnen, ne?
Die sollte schon lange eröffnen. Ja, ja, das ist richtig, das ist korrekt. Also die Pflanzen sind ja auch drin, die Wüste ist auch da. Man hat nur Sorge, wenn man Menschen reinlässt, ja, ist so, wenn man Menschen da reinlässt, dass dann Pflanzen darin kaputt gehen. Da hat man die Sorge und deswegen rüsten wir im Moment in Zusammenarbeit mit den Botanikern noch einige Dinge nach. Und die Kostensteigerung von 11 bis 19 Millionen auf 19 Millionen Euro, ich habe vorhin ja gesagt, wir haben 4 Jahre der Krisen gehabt, 50% Baukostensteigerung, die sich da auch ausgewirkt haben. Nicht die kompletten 50%, weil vorher der Ehrlichkeit habe, muss man sagen, vorher schon Vergaben stattgefunden haben, aber es ist ein großer Teil, der daraus eben die Kostensteigerung verursacht hat. Vielleicht darf ich noch eins ganz kurz sagen, weil wir auch ein bisschen in die Diskussion reinkommen sollten. Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass die Verwaltung noch größer werden muss. Ich bin definitiv nicht der Meinung, dass wir mehr Stellen brauchen, sondern wir müssen ganz klar priorisieren, wir müssen digitalisieren. Beim digitalen Baugenehmigungsverfahren machen wir jetzt einen Pilot, wo wir eine KI draufsetzen. Das heißt, wir werden auch da vorangehen müssen, denn wir werden in den nächsten Jahren die Fachkräfte gar nicht mehr kriegen. Wir werden jährlich die Verwaltung immer wieder mindestens um 3% abbauen müssen, denn 22.000 Menschen sind bereits in der Verwaltung und die zu führen, ist eine Mammutaufgabe. Auch das muss man ganz einfach der Ehrlichkeit halber sagen und das wird den Haushalt dementsprechend auch konsolidieren müssen.
Trotzdem ist ja ein häufiges Argument, dass man sagt, wir sind halt zu wenige und haben die Stellen nicht besetzt und so weiter.
Das ist
ja auch eine Diskrepanz.
Das ist mir zu einfach, da muss ich priorisieren, da muss ich im Prinzip da, wo ich meine Prioritäten draufsetze, wenn ich im Wohnungsbau und Menschen benötigen würde und ich weiß definitiv, bei mir ist keiner zusätzlich notwendig, um Baugenehmigungen zu erteilen. Aber wenn das so wäre, muss ich versuchen, die Dinge umzuschiften, das heißt also Personal von A nach B zu bringen, damit ich meine Prioritäten setzen kann. Und wir haben Riesenpotenzial, haben wir ja gerade schon festgestellt, im Bereich der Digitalisierung und dann auch mit KI.
Riesenpotenzial, negativerseits, wird finanziell noch die Philharmonie und das Museum Ludwig in den nächsten Jahren wahrscheinlich kosten. Sie sagen nein, da sind doch große Summen, eher so fast, also 1 Milliarde oder so eventuell im Spiel. Die Frage ist, können wir uns das überhaupt noch leisten oder müssen wir Alternativlösungen machen? Wie stehen Sie zu den beiden Bauprojekten? Würden uns beide Meinungen dazu interessieren? Ist das nicht etwas, woran wir uns verheben können, an dem, was da gerade geplant ist?
Herr Kockerbeck zuerst.
Ja, was sollen wir mit dem Museum Ludwig machen? Sollen wir es schließen? Ja. Also die Antwort, die die Stadt Köln da jetzt beschreitet, die halte ich auch für recht sinnvoll. Es wird geschoben. Ja. Es wird nur das gemacht, was nötig ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Brandschutz muss natürlich gewährleistet sein und andere Vorschriften müssen gewährleistet sein, aber es wird streng priorisiert, andere Dinge sind jetzt vordringlicher und das wird nach hinten geschoben. Anders kann das nicht gemacht werden. In der Tat muss priorisiert werden. Allerdings finde ich schon, wir brauchen eine Diskussion, welche Aufgaben haben die Kommunen in unserer Gesellschaft. Ich habe jetzt im Urlaub gemacht in Wien. Ich war eine Woche in Wien. Und ich erlebe da eine Kommune, ich habe mit Freunden dort gesprochen, die dort leben, politisch sehr wach sind. und erlebe da eine Kommune, die ist viel robuster und solider aufgestellt, beispielsweise als Köln. Ich will jetzt nicht sagen, dass Köln ganz anders ist als andere deutsche Kommunen. Also das ist nicht mein Blickwinkel. Da finden Sie im Straßenbild beispielsweise in den Park die hier in Köln überall diskutierten Toilettenhäuser. Die Anlagen finden Sie dort im Stadtbild und die haben Personal dort vor Ort. Ne? Die Kölner Lösung, das ist eine Lösung, das hat man versucht mit, man schmeißt eine Münze rein und so weiter, braucht man kein Personal, aber wir alle, die ganze Stadt ist damit nicht zufrieden. Sie haben eine Kommune, die hat in den Parks eine unendliche Masse von Bänken aufgestellt im Vergleich zu Köln. Ja? Die hat einen öffentlichen Verkehr, der ist noch einen guten Ticken besser als Köln. Und die hat natürlich einen städtischen Wohnungsbau, der schafft in einer doch europäischen Metropole wie Wien einen Wohnungsmarkt, der deutlich verträglicher ist, wenn man eine Wohnung sucht.
Wir kommen jetzt ein bisschen weg von der, von der Philharmonie.
Ich wollte es nur noch mal,
Sie sind also Sie halten die 1 Milliarde Sanierung Philharmonie und Ludwig für alternativlos.
Ja, natürlich, wir wollen doch diese Kulturgebäude nicht aufgeben. Wir müssen natürlich sehen, das muss priorisiert sein, denn dann in der Kulturszene beispielsweise, Kultur sind nicht nur natürlich diese tollen Gebäude in der Innenstadt, sondern die kulturelle Szene ist so toll in Köln, die muss in der Breite auch gefördert
werden. Deswegen
sein.
Wird der Unmut dort natürlich auch besonders groß sein, dass jetzt das nächste Milliardenprojekt feststeht. Und das ist ja auch nur das, wie es jetzt veranschlagt ist. Und wir wissen ja, was passieren kann. Herr Greitemann.
Ja, da gibt es einen ganz klaren Plan zu der Philharmonie und zum Museum Ludwig. Als erstes möchte ich mal sagen, das sind Gebäude der Stadt Köln, die jahrelang nicht vernünftig gepflegt worden sind.
Auch unter der Verantwortung der Gebäudewirtschaft?
Das war nicht unter der Verantwortung der Gebäudewirtschaft, das war weit davor.
Okay.
Seitdem 2018 die Gebäudewirtschaft das übernommen hat, wird es so gepflegt, dass es betrieben wird, dass also im Grunde genommen der Betrieb stattfinden kann und dass es sicher und verfügbar ist.
Das heißt, die Vorgänger haben Murks gemacht und Sie haben
das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, da ist nichts gemacht worden, Punkt. Das heißt also, es ist nicht eine Instandsetzungsmaßnahme so durchgeführt worden, dass sie sinnstiftend ist und zielführend für den Erhalt des Gebäudes.
Weil die sind ja noch nicht so alt, muss man dazu sagen, die Gebäude. Ne?
Absolut korrekt. Ja. Aber auch so ein Gebäude, was über 25 Jahre alt ist, ist insbesondere in dem anlagentechnischen Bereich, jetzt wird sehr spezifisch, im anlagentechnischen Bereich nach 25 Jahren abgängig. Da müssen Sie die Anlagen austauschen. Die Gebäude sind damals so gebaut worden, dass Sie kaum an die Anlagen drankommen. Aber das wird jetzt zu detailliert. Der Plan ist, dass wir das Gebäude betriebssicher halten, dass es verfügbar gehalten werden wird, dass die Instandsetzungsmaßnahmen, die, wo wir Austausch von Anlagen durchführen müssen, Austausch von Brandmeldeanlagen und solche Dinge durchführen müssen, dass die durchgeführt werden im laufenden Betrieb, dass parallel dazu erarbeitet wird, was kostet eine Generalinstandsetzung. Und ich kann Ihnen sicher sagen, dass in den nächsten 5 Jahren, in den 5 Jahren, wo ich dann hoffentlich Oberbürgermeister sein darf, mit keine Generalinstandsetzung an der Stelle begonnen wird. Das wird dann vom Rat entschieden, wann sie begonnen wird und in welcher Form sie begonnen wird. Und das wird wahrscheinlich erst nach 2030 passieren. Bis dahin halten wir das Gebäude verfügbar und auch werden die Instandsetzungsmaßnahmen durchführen müssen und wollen, die notwendig sind. Dafür sind die Gelder auch schon veranschlagt.
Das heißt also, es wird was in die Zukunft verschoben.
Wir priorisieren, ganz klar. Wir priorisieren. Wir halten das Gebäude so, dass es genutzt werden kann von Philharmonie und auch Museum Ludwig. Wir nehmen natürlich Maßnahmen, führen wir durch für Instandsetzungsmaßnahmen, die zwingend erforderlich sind, wenn bestimmte Teile der Lüftungsanlage oder bestimmte Teile der Brandmeldetechnik ausgetauscht werden müssen, dann werden die ausgetauscht. Aber darüber hinausgehend werden keine weiteren Maßnahmen in eine Generalinstandsetzung reingeführt.
Aber ist es nicht so, dass auch in vielen öffentlichen Gebäuden es eigentlich so ist, dass wenn Sanierungen stattfinden, es im Prinzip relativ schnell wieder nötig wird, da wieder anzupacken. Was läuft denn da schief?
Nee, da widerspreche ich. Das ist nicht so. Sie müssen ganz einfach wissen, wenn Sie ein Gebäude 25 Jahre in Betrieb haben und die Gebäude werden ja richtig, richtig benutzt. auch Schulen werden richtig benutzt, nicht wie ein Wohnhaus. Wenn die 25 Jahre in Betrieb waren, diese technischen Anlagen, müssen sie die austauschen, weil dann sind sie nicht mehr state of the art, dann sind ganz bestimmte Teile auch kaputt, ganz bestimmte Teile auch nicht mehr verfügbar, weil sie nicht mehr produziert werden. All diese Dinge kommen da zusammen und dann, wenn sie die technischen Anlagen ausbauen, dann sind sie automatisch schon an den Venen und Adern dran und dann sind sie im Prinzip schon beim Gesamtgebäude. Und das ist genau der Hintergrund, gerade bei den hochtechnisierten Anlagen, wie bei einer Philharmonie, bei einem Museum, auch bei Passivhausstandard-Schulen, da sind ja auch hohe technische Anlagen drin, haben sie nach 25 Jahren die Erfordernisse, diese Anlagen, spätestens nach 25 Jahren, diese Anlagen auszubauen, neu zu machen und dann instand zu setzen.
Bei den technischen Anlagen ist das klar, bei den riechenden Schultoiletten und sozusagen den maroden Klassenzimmern kann ich die Argumentation nicht ganz nachvollziehen. Aber nochmal, die 1 Milliarde, Sie sagen auch, ist eigentlich alternativlos, also Minimum. Und wir werden irgendwann mal, auch wenn wir es in die Zukunft verschieben, die Dinger müssen irgendwann mal saniert werden und das wird richtig viel Geld kosten. Das ist ja eine Diskussion, auf die man sich als OB dann, wenn man Kölner OB ist, nicht so wirklich freuen kann, oder?
Das ist korrekt, aber es ist ein Gebäude der Stadt, es gehört der Stadt und ist in der Bilanzsumme drin. Die Alternative ist, verfallen zu lassen? Nein, keinen Fall.
Abreißen, Neubauen,
das diskutieren. Das ist eine Alternative, Abriss, Neubau, aber das ist eine Sache, die von einem Rat, der in den nächsten 10 Jahren kommen wird, darüber entschieden werden muss.
Letzte Frage an Sie, bevor wir dann den heißen Stuhl an Herrn Kockerbeck übergeben. Was ebenfalls wundert, ist jetzt die jüngste Kehrtwende beim Thema Gläueler Wiese. Also in der CDU ist breiter Konsens, dass diese Gläueler Wiesen dauerhaft unberührt bleiben. Sie haben jetzt vergangene Woche mit der Aussage durchaus überrascht, Sie könnten sich Fußballplätze auf der Gläueler Wiese vorstellen. Und man fragt sich jetzt als Wähler, auf welche Aussage soll man sich jetzt verlassen? Also auf die von Ihnen oder die von der CDU? Also kratzt das nicht an der Glaubwürdigkeit, wenn man da nicht geschlossen unterwegs ist?
Zum einen ist diese CDU eine große Volkspartei, das ist das eine. Gut. Das zum anderen habe ich ganz deutlich gesagt, dass ich als Oberbürgermeister die Kompromisslösung, die ja auch im Rat erarbeitet worden ist, mir angucken werde, ob die überhaupt gangbar ist. Das heißt also, ob auf mehreren Plätzen im Umfeld des Rheinenergie-Sportparks oder besser des Geisbockheimes Plätze zur Verfügung gestellt werden können für den ersten FC Köln. Das heißt, bei Blau-Weiß oder auch im Decksteiner vor. Das werde ich mir angucken, ob es A machbar ist, ob die anderen Vereine mitmachen und ob es finanzierbar ist. Und ich habe eins ganz deutlich gesagt, den Bebauungsplan der Gläueler Wiesen, nicht der Gläueler Wiesen, des Rheinenergie-Sportparks, habe ich bis 2020 erstellt. Den habe ich nicht ich persönlich, sondern meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen erstellt. Und ich werde, das ist eine klare Haltung von mir und ich bin ein Mensch, der Haltung hat und das auch durchzieht. Ich werde doch meinen eigenen Bebauungsplan jetzt nicht negieren. Und dann außerdem kommt der nächste Punkt. Wir werden Ende des Jahres eine Entscheidung eines Oberlandesgerichtes bekommen. Und die müssen wir auch noch darunter legen. Dann können wir die gesamten Alternativvorschläge und dieses Urteil untereinander legen und dann machen wir einen Strich drunter und dann werden wir mit allen zusammenkommen, mit den politischen Fraktionen, mit dem ersten FC Köln und eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Nur eins ist klar, so wie es jetzt im Moment läuft, geht es gar nicht. Da ist ein Knoten drin, der muss aufgelöst werden und da werde ich als Oberbürgermeister für sorgen.
Das heißt, sollten Sie OB werden, werden Sie dann gegen die eigene Partei im Stadtrat erstmal sicher positioniert haben und dann da Überzeugungsarbeit leisten müssen?
Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern Sie müssen so und so im Stadtrat Mehrheiten zusammenbringen. Da wird ja die CDU gar nicht ausreichen und auch wahrscheinlich wird CDU und SPD nicht ausreichen. Sie müssen eine konsensfähige Lösung herbeiführen. Ich habe nur eins gesagt, weil ich ein Mensch mit Haltung bin. Ich habe den Bebauungsplan seinerzeit nach bestem Wissen und Gewissen auch im Auftrag des Rates in eine Satzung gebracht. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist alles Müll, was ich damals gemacht habe. Das ist der ganze Hintergrund.
Herr Kuckerbeck, dass Parteien im Wahlkampf lauter fantastische Dinge versprechen, die dann leider aber nicht zu halten sind, das ist natürlich leider so, auch wenn das für die Wählerinnen und Wähler ja durchaus ärgerlich ist. Aber bei den Linken stellt sich die Frage in sehr, sehr vielen Bereichen. Also zu ihren Kernforderungen gehören, der ÖPNV muss kostenlos, barrierefrei, komfortabel, oberirdisch, leistungsstark sein. Da träumen wir ja alle von. Aber wie wollen sie das hinbekommen? Das ist ja die entscheidende Frage. Und da brauchen wir Erklärung.
Hier ist auch das Wort priorisieren. Ne? Wir wollen den Nulltarif als Linke. Das heißt aber nicht, wir wollen ihn im nächsten Jahr. Zuerst müsste man ja die Energie darauf verwenden, dass die Preise nicht weiter steigen. Sehen Sie, wir sprechen Jahr für Jahr von der Verkehrswende überall. Und die Bürgerinnen und Bürger erleben aber Die Preise steigen im öffentlichen Verkehr. Selbst das Deutschland-Ticket ist ein fragiles Projekt, von dem wir nicht wissen, ob es das in 2 Jahren noch gibt. So kann das ja nicht sein. Also die Tendenz soll umgekehrt werden und dann gibt das die Richtung vor. Das andere ist schon, wir sagen, wo Bedarf ist, zum Beispiel einzusparen. Deshalb, ich bin eben nicht der Meinung, dass wir den Tunnel bauen können und gleichzeitig in der Fläche Kölns den ÖPNV ausbauen. Da muss man sich entscheiden und wir legen ganz klar die Entscheidung, das Schwergewicht darauf, den ÖPNV in ganz Köln auszubauen, so dass viele Menschen auch einfach umsteigen können vom PKW auf den öffentlichen Verkehr. Das ist dringend nötig. Und wenn man von Verkehrswende sprechen will, da ist geradezu der Tunnel ein Hindernis für die Verkehrswende für mich.
Es geht am Ende natürlich immer um Geld. Und wenn man ins Wahlprogramm der Linken schaut, dann ist da so eine Hauptantwort auf die Frage, wo das in Köln herkommen soll. Sie wollen die Gewerbesteuer anheben. Dass es eine Wirtschaftskrise gibt, haben aber vermutlich die Linken ja auch mitbekommen. Haben Sie keine Sorge, dass die Firmen dann Arbeitsplätze verlegen oder neue gar nicht erst in Köln entstehen und man sozusagen das gut meint, aber am Ende es ganz schlecht ausgeht?
Also dazu gibt es natürlich Studien und es beschäftigen sich auch Ökonomen damit, was sind Standortfaktoren für Firmen, die sich in bestimmten Kommunen niederlassen. Und die Gewerbesteuer ist da nicht der hauptsächliche Standortfaktor für eine Kommune. Köln hat große Potenziale und es gibt eine Reihe anderer Standortfaktoren. Darin ist Köln sehr gut. Man muss einmal sehen, die Unternehmen nutzen ja auch gerade, wenn sie sich hier ansiedeln, die Leistungen der Stadt. Wenn sie Fachkräfte beispielsweise möchten, dann merken sie, in einer Metropole wie in Köln wohnen mehr Fachkräfte oder im Umfeld, weil es hier ein wunderbares kulturelles Angebot gibt. Oder es gibt Menschen, die werden vom ÖPNV transportiert von A nach B, wenn das klappen würde, mit der Stabilisierung und dem Ausbau. Und davon profitieren Wirtschaftsunternehmen. Von daher denke ich, in so einer Krisensituation können wir nicht einfach sagen, wir werden in vielen Bereichen hart sparen müssen und Leistungen abbauen. Nein, wir müssen auch fragen, wo können die mehr tragen können, die mehr beitragen können für die öffentlichen Haushalte, wie können die auch dazu herangezogen werden?
Herr Greitemann, die Podcast-Hörer sehen Sie ja jetzt nicht, aber ich habe dieses Schmunzeln während den Ausführungen von Herrn Kockebeck mitbekommen. Gewerbesteuer, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Da hat die CDU vermutlich eine komplett andere Haltung, oder?
Ja, eindeutig. Gewerbesteuer anheben ist ein völlig falscher Ansatz. Das ist völlig falsche Zeichen. Wir müssen mehr Gewerbesteuer in diese Stadt reinbekommen, damit wir uns das leisten können, was wir vor der Brust haben. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen wertschöpfende Industrie in diese Stadt reinbekommen, in dem Clustern von Pharma, im Cluster von Healthcare, im Bereich KI, im Bereich metallverarbeitend, was bei Ford immer mehr abbaut, müssen wir Unternehmen hier reinbekommen, wo die Talente, die bei Ford und bei anderen Unternehmen aus der Arbeit rauskommen, sofort mit übernommen werden können. Wir sind eine Wissensstadt, wir haben die Technische Hochschule hier, wir müssen definitiv mehr Gewerbesteuer generieren und wenn man die Studien des IFW sieht, da kann man ganz deutlich sehen, dass andere Städte vergleichbar 1 Milliarde mehr Gewerbesteuer hier reinfahren könnten. Also wenn wir einen Frankfurt-Vergleich haben, weil dort mehr wertschöpfende Industrie ist, die also hohes Gewerbesteueraufkommen garantieren, könnten wir hier knapp 1 Milliarde mehr an Gewerbesteuer reinholen. Das wäre für uns ein Riesenschluck aus der Pulle, den wir benötigen. Aber das ist eine langfristige oder eine mittelfristige Maßnahme, die wir in jedem Fall einleiten müssen. Jede Maßnahme, die Wirtschaft hemmt, ist absolut falsch.
Ja, Herr Greitemann, aber Sie müssen sehen, die Wirtschaft wird gehemmt. Sie wird auch gehemmt, wenn beispielsweise die Kölner Berufskollegs, wenn da der Putz von der Decke bröckelt, wenn die nicht richtig ausgestattet sind in den technischen Anlagen, die Sie als Berufskolleg jeweils brauchen. Da gibt es überall ganz großen Mangel und die Berufskollegs beklagen sich zu Recht bitterlich über die Gebäude und die Ausstattung, die sie vorfinden. Und da muss die Stadt investieren. Und ich sage das nochmal, die Bürgerinnen und Bürger, die wenig verdienen, werden schon seit einiger Zeit durch steigende Gebühren stärker zur Kasse gebeten von der Stadt. Also von daher halte ich es für vollkommen legitim und auch für vermittelbar, auch bei den Unternehmen, zumindest im zweiten Blick dann. Die sagen natürlich erstmal nein, das können wir uns nicht leisten und so weiter. Wir sehen natürlich nicht die Geschäftsbücher, wir wissen nicht genau, wie die Gewinnlage ist. Aber es ist vermittelbar, dass diese Unternehmen auch ihren Beitrag leisten und nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, die kein Unternehmen besitzen, herangezogen werden.
Vielleicht darf ich einmal, ich habe jahrelang Standorte entwickelt weltweit. Eine steigende Gewerbesteuer wirkt den Investitionsdrang oder den Drang eines Unternehmens, in die Stadt reinzukommen, völlig ab. Das ist das eine. Das zweite ist, Berufskollegs, haben Sie vollkommen recht, wir haben in den letzten 6 Jahren gemeinsam Schulplätze geschaffen für Grundschulen, Gymnasien und Gesamtschulen. Und wir wussten alle, der nächste Punkt, der nächste große Brocken sind die Berufskollegs. Die sind auch schon im nächsten GOTO-Paket drin. Wir müssen prioritär vorgehen und das wird jetzt kommen. Da haben Sie vollkommen recht. Das haben wir gemeinsam so beschlossen, dass es jetzt die Berufskollegs angegangen werden und die Kitas.
Da haben wir jetzt dann verschiedene wirtschaftliche Perspektiven oder Philosophien. Auf jeden Fall wollen Sie beide, dass die Berufskollegs nicht mit der Putz von der Wandbrücke, das ist ja schon mal schön. Was Sie gerne möchten oder die Linke gerne möchte, ist Tempo 30 in ganz Köln. Ist das eine Verkehrspolitik oder eine Vision der Verkehrspolitik oder könnte das nicht auch einfach dann am Ende Schikane für den Handwerker werden, der morgens früh von Chorweiler nach Rondorf fahren muss?
Ich komme ja, wie am Anfang erwähnt, aus Bergisch Gladbach und da fahre ich auch noch manchmal hin. Und wenn man mit dem Auto über die Bergisch Gladbacher Straße fährt, fährt man schon Tempo 30. Ich muss mal ehrlich sagen, also viel schneller konnte man da vorher auch nicht fahren. Ja? Wir müssen uns vorstellen, gegenüber 1990, da gab es schon eine Diskussion, es gibt unheimlich viele zugelassene Fahrzeuge in der Stadt Köln. Und bis heute hat sich die Zahl immer weiter vergrößert. Das heißt, wir müssen den Autoverkehr zähmen und reduzieren. Er soll aber nicht blockiert werden und schon gar nicht sollen die Handwerkerinnen und Handwerker blockiert werden. Das werden sie damit aber auch nicht. Sondern die sollen schon bevorrechtigt sein, denn wir brauchen aus anderen Gründen für eine Gesellschaft, die mehr repariert, instand setzt, im Bestand baut. Da brauchen wir ein gutes Handwerk und deshalb soll das damit nicht abgewürgt werden und wird es auch nicht.
Was natürlich auch durchaus hehres Ziel ist Klimaneutralität für Köln bis 2035. Ist ja auch eine Forderung der Linken. Für wie realistisch halten Sie das, dieses Ziel? Oder ist das nicht dann doch ein bisschen utopische Wahlkampffolklore, was man da dann in irgendeiner Art und Weise postuliert?
Wenn ich mit der Gewerbesteuer anfange, wir haben uns ja von der Kämmerei die Prognosen geben lassen, wie viel Geld das ausmachen würde. Das würde nicht ausreichen, um alle die Forderungen, die wir jetzt im Programm haben, zu finanzieren. Das ist ganz klar, sondern da müssen Prioritäten gesetzt werden. Das habe ich auch gesagt, welche Prioritäten ich da setze. Ansonsten, es ist nötig, dass wir in der Gesellschaft eine Diskussion darüber führen. Die Kommunen tätigen die Hälfte der gesellschaftlichen öffentlichen Investitionen und ihr Anteil am Steueraufkommen ist deutlich zu gering, all dieweil auch der Bund und das Land und das haben die nicht aus Versehen gemacht, den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen haben, ohne sie da finanziell für auszustatten damit. Und das hat zur heutigen Krise, Finanzkrise der Kommunen geführt. Und dann verbunden natürlich mit der Wirtschaftslage seit 2020, 2022.
Ich bin gerade verblüfft, ich habe doch über das nach dem Klima gefragt.
Ja. Entschuldigung, dann stellen Sie die nochmal. Ich kam ja von der Frage, was können wir alles bezahlen? Ja, und da ganz deutlich, wir werden ansonsten bitter, priorisieren müssen. Aber wir können doch nicht uns darüber unterhalten. Wir erleben diesen Sommer. Wir haben die wissenschaftlichen Gutachten, die Wissenschaftler, die an den Auswirkungen des Klimawandels arbeiten oder eigentlich der Klimakatastrophe. Da muss gehörig etwas passieren. Es ist eine große Transformation. Der alte Bundeskanzler Olaf Scholz, mit dem habe ich viel gehadert, aber da hatte er recht, das ist eine Jahrhundertanstrengung und die wird so nicht klappen. Wir laufen da rein, das wird nicht so bewältigt werden. Da müsste man sich schon ehrlich machen.
Aber 2035, das ist ja in 10 Jahren. Also denken Sie wirklich, dass Sie das schaffen? Also da müssen Sie ja schon mal erklären, ob und wie Sie das für realistisch halten.
Also es ist machbar, wenn wir uns da sehr drauf konzentrieren, wenn wir das wollen zum einen. Natürlich der städtische Energieversorger, die Rheinenergie, spielt da eine große Rolle bei und die KVB. Allerdings, wir alle wissen jetzt, der Stadtwerke-Konzern hat gerade selbst eine Finanzkrise ausgerufen. Er hat gesagt, ab 2027 wird er keine Gewinne mehr abführen können an die Stadt. Das ist eine zusätzliche finanzielle Belastung. Und deshalb kann ich nur noch einmal sagen, also wir müssen eine andere Verteilung der Finanzen haben zwischen Kommunen, Land und Bund, sonst ist die Vielzahl unserer Aufgaben nicht leistbar. Denn nochmal zurück, was wir heute überall an Desaster haben beim Bau, an den Dingen, die aufgearbeitet werden müssen, da habe ich gar keine Kritik an Herrn Greitemann, dass er da so viele Lasten vor sich her schleppt, denn die hat er geerbt. Allerdings haben sie die natürlich auch geerbt durch die Politik der eigenen Partei, der CDU und der anderen Parteien, die in der Regierung waren, die Jahrzehnte durch ihre Einsparungspolitik, auch durch Einsparungen in der Bauverwaltung, die Gebäudewirtschaft war vor Jahren, muss man sagen, kaputt gespart. Sie kommt jetzt wieder in Tritt etwas, aber sie war kaputt gespart und das spüren wir alle jetzt.
Das Wahlprogramm der Kölner CDU hat 56 Seiten, präsentiert dort zu fast allen Themen in Köln eigentlich zumindest eine kurze Perspektive. Ich habe natürlich auch ins Programm der Linken geschaut und einfach nachgezählt, 25 Seiten. Man findet dort nichts, es sei denn, ich habe es übersehen, dann korrigieren Sie mich gerne, zu Sport zum Beispiel oder zu Kultur. Also Mut zur Lücke könnte man das auch freundlich formulieren, aber man wüsste natürlich schon auch gerne, welche Positionen da die Linken vertreten.
Ja, wir haben das in diesem Jahr bewusst gemacht, um Schwerpunkte der Übersichtlichkeit halber zu setzen. Wir haben aber, wenn Sie auf unsere Webseite gucken, neben der PDF-Datei des Programms Fachkapitel abgeheftet. Die sind deutlich länger, die haben so 70, 80 Seiten und da steht drin, was wir zu Kultur, was wir zu Sport und so weiter beabsichtigen.
Okay, das muss man dann natürlich erstmal suchen und dann auch finden, aber das ist ja ein guter Hinweis für alle, die dann auf die Seite der Linken in Köln gehen.
Einig sind sie beide sich, glaube ich, in der Beobachtung, was Obdachlosigkeit und Verelendung und auch Drogenkonsum am Kölner Neumarkt angeht. Aber die Mittel, mit denen sie da diese Situation begegnen würden, die sind dann doch schon unterschiedlich. Wie würden sie beide mit dieser Situation umgehen? Vielleicht Sie zuerst, Herr Kuckelberg.
Also wir haben im Hauptausschuss kürzlich einen guten Beschluss. Das ist endlich mal ein erster Schritt. Der hätte viel früher kommen müssen. Allerdings muss man sagen, der Sozialdezernent Herr Rau hat sich auch da endlich einmal ehrlich gemacht und hat gesagt, er braucht Geld, sonst ist das nicht leistbar. Wir haben ja beschlossen, dass die Drogenkonsumräume ausgeweitet werden in Köln, dass nach dem Züricher Modell also mehr Suchthilfezentren gegründet werden. Herr Rau spricht von einem rechtsrheinisch und zwei linksrheinisch und das hat Herr Greitemann ja auch übernommen. Und wir müssen die Angebote einfach verbessern, besonders weil seit 2036 diese schreckliche, furchtbare Droge Crack, die noch viel schneller zerstörerischer ist als Heroin, hier in Köln auch aufgelaufen ist, wie in anderen bundesdeutschen Städten. Da muss einfach etwas passieren und das hätte schon viel früher passieren können. Das ist aus Finanzgründen nach meiner Einschätzung nicht passiert. Und jetzt endlich ist der Knoten geplatzt, wo im Wahlkampf die öffentliche Diskussion so aufploppt. Natürlich ist die Sicherheit der Menschen in Köln, die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner, der Geschäftsleute und aller Passantinnen und Passanten steht ganz hoch, das ist klar. Die steht auch an höchster Stelle, genauso wie dass wir den Drogenkranken wirklich helfen müssen. Mir geht es nur darum, wir müssen aber sehen, in welchem Verhältnis steht Repression, steht Bemächtigung der Polizei und steht die Hilfe. Oft ist es nämlich so, dass gerade die Hilfe dann hinterher doch aus Finanzgründen wegbricht und es bleibt leider bei der Polizei. Die Polizei ist nicht immer glücklich, das hört man vielfach, wenn sie so viele Aufgaben übertragen bekommt, die eigentlich mit sozialen, medizinischen Mitteln gelöst werden sollten. Ja, deshalb achte ich sehr stark darauf, dass die Hilfe, dass die Investitionen daran nicht zu kurz kommen. Sonst muss ja auch die repressive Seite verstärkt werden.
Herr Greitemann?
Ganz klar, wir haben ein definitiv großes Problem, ähnlich wie Zürich in den 2000ern, Anfang 2000. Deswegen bin ich auch dahin gefahren, habe mir das angeguckt und ich habe nicht das Modell von Herrn Rau übernommen, sondern ich habe da schon vor Wochen darüber gesprochen, dass wir dieses Vier-Säulen-Modell zumindest uns angucken müssen und adaptieren müssen. Und das heißt, ich verkürze es jetzt nicht auf die vier Säulen, ich gehe jetzt nicht auf die vier Säulen komplett ein, sondern verkürze es auf die zwei wichtigsten Dinge. Das eine ist Repression, das heißt, wenn im öffentlichen Raum zum Beispiel Droge konsumiert wird, Droge verkauft werden, aggressiv gebettelt wird, gelagert wird. Alles das, was in der Stadtordnung nicht erlaubt ist, müssen wir durchgreifen. Müssen wir den Menschen deutlich sagen, und so geht das nicht und wir müssen es ahnden. Das heißt, wir müssen auch die Menschen aus diesem öffentlichen Raum herausbekommen. Jetzt sind es Menschen in großen Teilen, die in prekären Lebenssituationen sind, die müssen Hilfe haben. Und wir haben ein Beispiel am Bahnhof, der SKM betreibt dort eine sogenannte Anlaufstelle und man nennt das in Zürich eine Kontakt- und Anlaufstelle, wo die Menschen hingebracht werden oder hingehen, ich komme gleich zu dem Personalaufwand, wo sie hingehen und wo sie verköstigt werden, wo sie beraten werden, juristisch, gesundheitlich, Lebensberatung bekommen, Droge konsumieren können. Sie können niederschwellig auch Drogen kaufen dort untereinander. Das sind keine Drogendealer, die nicht selber konsumieren, zugelassen. Die werden von der Polizei und von den Ordnungsbehörden und vom Sozialdienst im öffentlichen Raum sogar einkassiert. Und ganz wichtig dabei ist, es ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ordnungskräften, Polizei und Sozialdiensten. Das heißt also Streetworkern, die psychologische und auch soziale Ausbildung haben müssen. In Zürich sind es häufig sogar psychologische Ausbildungen, weil die Fertigkeiten müssen die Herrschaften haben oder die Menschen haben, weil meistens geht diesem Drogenkonsum eine psychische Erkrankung voraus oder es folgt daraus eine psychische Erkrankung. Das heißt, es muss dieser Vertrag gelten im öffentlichen Raum, sondern gibt es keine Regelverstöße. Dafür helfen wir dir in den anderen Räumen. Wenn wir das nicht gleichzeitig machen, verdrängen wir natürlich die Drogenabhängigen und auch die Obdachlosen in andere Stadträume. Deswegen ist es wichtig, dass wir schnell handeln und dort sind Container auf freien Flächen aufgebaut worden. Deswegen habe ich auch in der Presse gesagt, ich möchte auf der linksrheinischen Seite zwei und auf der rechtsrheinischen Seite auch zwei dieser Räume haben. In Zürich ist man sogar hingegangen, hat ausprobiert, wenn Räume nicht angenommen worden sind, hat man sie dann auch verlegt. Aber wichtig ist, dass die ganze Szene in Bewegung gehalten wird. Das darf ich gerne nochmal so deutlich sagen. Die Szene muss in Bewegung gehalten werden. So habe ich die Erkenntnis mitgenommen, damit es sich nicht wieder zentral auf einen Punkt fixiert und dann wieder die Menschen, die wirklich in prekären Lebenssituationen sind, stigmatisiert werden und in Anführungszeichen sogar geächtet werden. Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Da steht das C auch vorne drin. So ist auch immer eine Einstellung. Und von da gesehen, diese Doppelstrategie müssen wir fahren und wir müssen vor allen Dingen jetzt ins Handeln kommen und schnell ins Handeln kommen.
Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, den wir nicht angesprochen haben. Herr Greitemann, die Kontroverse dreht sich aber auch darum, ob Angebote Suchthilfezentren szenennah angeboten werden sollen oder ob, wie Sie sagen, dezentral, das heißt, Sie möchten die Drogenszene verlagern. Alle Erfahrungen, die aufgearbeitet wurden in Nordrhein-Westfalen, in Dortmund und in anderen Städten, in Hamburg, in Berlin und in Frankfurt und auch in Zürich, die laufen aber darauf hinaus, es hilft nicht zu versuchen, die Szene zu vertreiben. Die wird nur verlagert dann in andere Orte. Die Angebote müssen szenennah sein. Wenn Sie eine Vertreibungspolitik machen wollen und sagen, der Neumarkt muss befreit sein von dieser ganzen Szene, von den Drogenkranken, dann werden wir nur hässliche Szenen in Köln erleben und wir werden nur erleben, dass das Problem sich verlagert. Deshalb sind auch in Zürich existieren 3 Drogenkonsumräume und 2 sind direkt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes. Nur der 3. ist rund 4 Kilometer weiter außerhalb. Ja? Deshalb brauchen wir weiter in der Nähe des Neumarktes diesen Drogenkonsumraum, den Sie da ja nicht möchten.
Sie sind mit mir in Zürich gewesen? Frage ich mal so. Nee, ne? Deswegen nochmal, es ist vollkommen richtig, dass wir dezentral die Drogenszene in Bewegung halten müssen. Das ist hundertprozentig richtig und wir müssen es aus dem Neumarktbereich in einem Radius von mindestens 1,5, eher 2 Kilometer raushalten, damit die Drogenszene sich dort nicht wieder verfestigt. Das ist die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und die Erkenntnis werde ich auch versuchen, in einen Kölner Weg umzuarbeiten.
Die CDU hatte ja zwischendurch auch angekündigt, Plätze wie den Neumarkt oder den Ebertplatz von großen Obdachlosengruppen und Bettlern zu räumen. Da fragt sich natürlich jeder, wohin eigentlich? Das ist unklar geblieben oder ist das wieder vom Tisch?
Ich habe ja gerade erläutert, wie ich mir das vorstelle. Das betrifft nicht nur die Drogenabhängigen, das betrifft auch die Obdachlosen, die bedürftig sind. Die sind, gehen genauso in diese Kontakt- und Anlaufstellen. Aber diejenigen, die organisiert betteln, die werden wir definitiv vertreiben müssen. Das heißt also, wir werden dort ahnden müssen. Das ist richtig, was die CDU dort angemerkt hat. Aber das muss man sehr genau ausdifferenzieren. Das kann man auch identifizieren.
Da würde mich interessieren, Herr Kuckerberg, wie positionieren sich die Linken, ich sag mal, zu aufdringlichem und aggressivem Betteln?
Aufdringliches und aggressives Betteln.
Organisiertes in dem Fall.
Und organisiertes Betteln, ja. Dem muss begegnet werden, aber man muss auch sehen, mit welchen Mitteln. Es wird in der Praxis vielfach, auch aus Kostengründen der Polizei, zu viel aufgehalst, an sozialen Problemen mit polizeilichen Mitteln zu lösen. Genauso gut ist es möglich, an bestimmten Orten wie dem Ebertplatz und anderen Orten dort auch feststationierte, gut ausgebildete, müssen gute Leute sein, Streetworker zu haben, die dort arbeiten. Und das andere ist aber natürlich unser Hilfssystem für die Obdachlosen. Das löst nicht die Obdachlosigkeit. Das wurde Jahrzehnte versucht und ganz viele Fachleute sagen zu Recht, es verfestigt die Obdachlosigkeit. Wir brauchen einen Neuansatz. Die Stadt Köln hat ein Konzept zur Abschaffung der Obdachlosigkeit. Das ist eine Vorgabe der EU nämlich. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt, es wurde nicht mit Geld hinterlegt. Das heißt, da stehen eine Reihe von Maßnahmen. Housing First wäre möglich, muss man im großen Stil durchführen. Und man muss die Notunterkünfte reformieren, dass sie besser angenommen werden. Denn die Notunterkünfte werden ungern von den meisten Obdachlosen aufgesucht, weil sie dort nicht sicher sind, weil sie dort von anderen terrorisiert werden, weil sie dort bestohlen werden, weil sie dort keine Möglichkeit, ihr Hab und Gut irgendwo zu sichern. Das heißt, die brauchen dort Einzelzimmer. So müssen die umgebaut werden. Und das erfordert Geld. Und das ist bisher nicht vorgesehen. Und mein Vorwurf ist da, das ist auch bewusst geschehen. Das ist mit Geld nicht hinterlegt worden, weil da keine Priorität war.
Wir können festhalten, Sie beide sind sich auf jeden Fall der Brisanz bewusst des Themas und dass das auch, glaube ich, ein Thema ist, was viele Menschen in Köln durchaus auch sehr auf dem Herzen liegt. Hier sind Sie in den Lösungsansätzen auseinander, aber vielleicht gibt es ja auch…
Bezüglich der Schlafstellen sind wir sehr beieinander, da müssen wir zwingend nacharbeiten, zwingend. Deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen Geld. Ich habe die 27 Millionen, die in der Presse standen, war das Budget von Zürich. Das war nicht mal das Budget, was ich benannt habe. Wir werden dafür mit Sicherheit noch ein bisschen mehr benötigen, insbesondere um die notwendiges Personal aufzubauen, ordnungsbehördlich, aber auch Streetworker. Das wird nicht anders gehen, weil ich möchte nicht, dass der Leidensdruck so hoch wird, dass wir dann ad hoc reagieren müssen. Wir müssen jetzt reagieren, damit der Leidensdruck nicht nur höher wird.
Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, wir haben, glaube ich, die beiden Richtigen heute zusammengesetzt. Ich glaube, es wurde sehr klar deutlich, wo auch die Unterschiede liegen. Aber am Ende möchten wir vielleicht auch ein bisschen dahin kommen, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen wertschätzt und würdigt, weil wir möchten ja vielleicht ein bisschen mehr miteinander reden und uns nicht nur anschreien, das passiert gerade so viel. Vielleicht zum Schluss, was können Sie denn gegenseitig einfach sagen, was Sie aneinander schätzen? Vielleicht persönlich, aber vielleicht auch an der jeweiligen Partei des anderen. Das wär doch vielleicht mal ein Versuch. Herr Greitemann, was schätzen Sie denn an Ihrem politischen Kontrahenten?
Jetzt kenne ich Herrn Kockerbeck schon länger. Wir arbeiten ja auch sehr intensiv zusammen in Ausschüssen. Ich schätze vor allen Dingen seine Sachorientierung, die bei mir ganz ähnlich ausgeprägt ist. Ich schätze seine klare Analyse, die er auch vorträgt, auf einer anderen politischen Basis. Von daher gesehen kann ich die in Teilen dann logisch nachvollziehen, auch wenn die Basis nicht meine Basis ist. Und ich schätze ihn menschlich auch, weil er grundsätzlich offen und auch ehrlich mit mir und auch mit der Verwaltung umgeht. Und ich glaube auch, ich darf das mal so sagen, die Linke ist einer der wenigen, die im Netz irgendwelche Dinge verbreitet, die nicht der Demokratie förderlich sind. Und da bedanke ich mich ganz einfach für. Möchte ich mal so hier ganz öffentlich machen.
Herr Kuckerbeck, da bin ich gespannt auf Ihren Konter.
In der Kommune haben wir ja viele Probleme zu lösen und die lösen wir auch miteinander. Und die kann ich als Linker auch mit dem Herrn Greitemann bearbeiten, weil wir da eine Reihe auch gemeinsamer Werte haben. Als Sozialist habe ich ähnliche Werte eigentlich wie das Christentum. Und da gibt es Berührungspunkte, da haben wir eine gemeinsame Zielbasis in vielen Dingen, aber es ist ja deutlich geworden, bei den Mitteln gibt es Unterschiede, aber Sie haben sicherlich auch gemerkt, es gibt durchaus da auch Gemeinsamkeiten.
Also eine CDU-Linke-Koalition, da würde ich jetzt, sehe ich ja auf jeden Fall die Türen öffnen.
Nee, also das würde ich jetzt nicht sagen, das sehe ich deshalb jetzt
also
nicht
ich
so.
Ich glaube, das ist gemein.
Das sehe ich deshalb jetzt nicht vor der Haustür stehen, aber wie gesagt, wir können schon miteinander diskutieren und das ist ja auch für die Demokratie etwas ganz Wichtiges, dass sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Probleme und auch unterschiedliche Schlussfolgerungen miteinander argumentativ ausgetragen werden können. Ich finde, das ist ein ganz großer Kulturfortschritt unseres Landes und da sollten wir dran arbeiten, dass wir das auch beibehalten.
Wenn ich das ergänzen darf, in der Kommunalpolitik geht es um Sachen, um Pragmatismus. Und nochmal, ich will jetzt nicht zu viel loben, aber da kann man mit Herrn Kockerbeck, da kann man drauf setzen, wenn man mit ihm in die Gespräche reingeht, um Lösungen ringt, findet man eine konstruktive Lösung. Und von da gesehen, unter Demokraten sollte das auch so möglich sein, dass man sich streitet und hinterher auch zusammen noch in Köln.
Sehr schön gesagt. Und apropos Lösung, da kommen wir doch, ja, finde ich auch. Apropos Lösung, da kommen wir doch zu unserem vielleicht abschließenden Köln-Quiz.
Genau, wir haben ein kleines Quiz vorbereitet, denn natürlich muss ja ein bisschen Allgemeinbildung bewiesen werden und muss sein, wenn man diese Stadt denn tatsächlich ernsthaft regieren will. Und wir starten mit der ersten Frage und die geht wie folgt. Wie viel ist der Kölner Dom laut Bilanz des Erzbistums in Köln wert? Und da hätten wir jetzt gerne mal Schätzwerte von Ihnen. Wie viel ist er wert? Herr Greitemann.
1 Euro.
Ich würde den schon deutlich höher einschätzen, muss ich sagen. Ist ja die Frage, wie viel ist der wert, wenn man den so verkauft? Ne? Müsste man international
laut
versteigern.
Bilanz ist die Frage.
Da gäbe es bestimmt sehr reiche Leute, Milliardäre, die würden den gerne in ihrem Garten aufstellen. Und die würden da schon, sagen wir mal, 1 Milliarde für bezahlen.
Also die richtige Antwort, wenn man nach der Bilanz fragt, ist 27 Euro. Also der Kölner Dom und der Grund und Boden, auf dem er seit Jahrhunderten steht, ist mit einem Erinnerungswert von insgesamt 27 Euro in der Bilanz berücksichtigt. Zu Einzelheiten fragen Sie bitte das Erzbistum
ich
Köln.
Ich habe die Frage
aber
auch gerade erst,
Frage.
Du hast mir das ja vorher nicht gesagt, ja. Bis grad, ich habe sehr viele Fragen.
Ja.
Ich würde auch gerne die Bilanzbuchhaltung des Erzbistums Köln mal sehen.
Ist ein weiterer Podcast.
Hat ja auch ein teures Badezimmer. Das muss man dann. Aber egal. Wie lang ist die kürzeste Straße in Köln? 9 Meter, 16 Meter, 25 Meter oder 40 Meter?
Wenn Sie den Namen der Straße nennen, können Sie die Meter auch schlabbern. Also das ist sozusagen alternativ.
9, 16, 25, 40 oder der Name?
Muss ich raten, 16.
Da wir in Köln sind, 9.
Herr Greitemann, das ist richtig. Die Tippsgasse in der Altstadt ist 16 Meter lang.
So, dritte Frage. In welchem Kölner Veedel sind die meisten Privatautos je Einwohner zugelassen? Wir sprachen ja eben schon drüber, dass in Köln unglaublich viele Autos zugelassen sind. Herr Kockerbeck.
Ich schätze im Hahnwald.
Herr Greitemann. Er überlegt und kratzt sich hinterm Ohr, sage ich für alle, die ihn nicht sehen können.
Veedel oder Stadtbezirk?
Veedel.
Veedel. Ja, da schließe ich mich an, Hahnwald.
Richtige Antwort. Hahnwald, bezogen auf statistische Jahrbuch 2021, kommen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Hahnwald 973 Autos.
Jetzt eine Frage, da kann man sich, also das ist natürlich, wie hoch ist der Südturm des Kölner Doms?
Herr Kockerbeck.
170 Meter.
Herr Greitemann.
168.
157 Meter 38.
Damit hat aber Herr Greitemann auch wieder gewonnen, ne?
Stimmt, er ist näher dran.
Ja, ja. Muss man sagen.
Ich hätte es wissen müssen. Punkt.
Also einer irgendwie 158 hätte ich jetzt auch gedacht, aber naja.
In welchem Jahr hat Köln erstmals die 1 Million Einwohnermarke geknackt? 1960, 1975, 1992 oder 2001?
Ich meine 1975.
Herr Greitemann?
1975.
Jawohl, durch die kommunale Gebietsreform und die Eingliederung umliegender Städte, Ports war ja auch mal Thema in einem der vorherigen Podcasts, stieg die Einwohnerzahl im Jahr 1975 sprunghaft auf 1,01 Millionen. Okay.
Und Köln hätte ja noch gerne Bergisch-Gladbach eingemeindet, das wollten die Gladbacher aber nicht.
Dazu könnte man auch einen ganzen Podcast füllen, vermute ich.
Wir danken aber an dieser Stelle Ports und wir danken natürlich und wir danken allen Besucherinnen und Besuchern hier und allen Zuhörern.
Und ja, wir haben aber noch zwei Themen. Zum einen bitte einmal in 3 Sätzen und wirklich maximal 1 Minute, wir stoppen das auch, zum Schluss Ihre Bewerbung. Warum sollte man Ihnen am 14. September eine Stimme geben? Herr Greitemann, 1 Minute, die Zeit läuft.
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele Kölner und Kölnerinnen mir die Stimme geben, aus ganz einfachen Gründen. Ich habe jahrelange Erfahrung in allen Bereichen des Wirtschaftslebens, im Bereich der Universität, aber insbesondere in der Verwaltung gewonnen. Ich bin entscheidungsfreudig. Ich trage Verantwortung und trage sie auch gerne, die Verantwortung für diese Stadt. Und ich möchte, dass diese Stadt lebenswert und liebenswert bleibt und vor allen Dingen, dass sie funktioniert. Und da stehe ich für.
Herr Kuckerbeck.
Ich setze mich vehement ein für ein Köln, das deutlich sozial gerechter ist. Und da haben viele Menschen ein Interesse dran. Alle Menschen, die eine gut funktionierende soziale Infrastruktur, die die Stadt bieten sollten, brauchen, die sollten mich wählen. Das sind Menschen, die wenig Einkommen haben und deshalb per se auf einen guten öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Es sind Familien, die dringend darauf angewiesen sind, dass sie Kitas wohnortnah haben, gute Schulen wohnortnah haben und auch Leute, die durchaus zufrieden sind mit ihrem Einkommen, die aber in die Stadt gucken und sagen, ich möchte, dass mehr soziale Gerechtigkeit herrscht.
Das waren Markus Greitemann, Oberbürgermeisterkandidat der CDU und Heiner Kuckerbeck, OB-Kandidat der Linken. Vielen Dank, dass Sie sich im Kreuzduell unseren Fragen gestellt haben und dafür bitte ich jetzt um einen sehr, sehr kräftigen Applaus. Wir, also Basti und ich, möchten an dieser Stelle auch mal allen Politikerinnen und Politikern danken, die sich in Köln im Stadtrat, aber auch in den Bezirksvertretungen ehrenamtlich engagieren. Wir danken natürlich auch allen, die als OB-Kandidatin oder Kandidaten einer demokratischen Partei dafür antreten, die Stadt mit K besser zu machen. Und natürlich an die Kölner Wohngemeinschaft für die sehr freundliche Gastgeberschaft. Hätte ich auch gerne nochmal einen großen Applaus.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, Dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.